Standort Pflege.
Achtung, es folgt kurze Werbung eines Podcastes, den wir sehr, sehr ins Herz geschlossen haben.
Hallo, herzlich willkommen bei Dünder und Henseleit. Information, Beratung und Coaching im Gesundheitswesen.
Fachwissen rund um Pflegeberatung und Pflegebegutachtung.
Erhalten Sie mit unserer Beratung den Durchblick in der Pflegeversicherung. Wir geben Ihnen fundiertes Fachwissen an die Hand, damit Sie Ihre Tätigkeit professionell ausüben können.
Unser Angebot an Information, Beratung und Coaching beinhaltet die individuelle Begleitung für Unternehmen und Selbstständige zu allen Fragen rund um die Pflegeversicherung insbesondere.
Aufbau einer unabhängigen Pflegeberatungsstelle.
Pflegeberatung in ambulanten Pflegediensten, insbesondere die Implementierung und Weiterentwicklung.
Selbstständigkeit als unabhängige Pflegegutachterin.
Selbstständigkeit als freiberufliche Pflegesachverständige, Pflegesachverständiger.
Aus-, Fort- und Weiterbildungsangebote sowie Coaching für Pflegeberater, Pflegegutachter und Pflegesachverständige.
Sowie Fortbildung zum Widerspruchsmanagement.
Wir bieten Ihnen eine individuelle Betreuung, die sich ganz nach Ihren Wünschen und Erfordernissen richtet. Der Umfang kann individuell angepasst werden und sowohl kurze Schulungseinheiten als auch umfassende Betreuung über einen längeren Zeitraum beinhalten.
Unser Angebot richtet sich an Unternehmen und Fachkräfte, die im Bereich der Pflegebegutachtung und Pflegeberatung tätig sein möchten oder bereits tätig sind.
Das Angebot kann entweder bei Ihnen vor Ort oder online durchgeführt werden. Wir passen uns Ihren Bedürfnissen an.
Kontaktieren Sie uns gerne unter www.
Guten Tag zusammen. Herzlich willkommen zu Tatort Pflege. Und hier sind wieder, wie sollte es auch anders sein, die Vernunft Annette Friedrich und Medizinpädagogin. Hallo.
Hallo, herzlich willkommen zum Tatort Pflege. Und mir gegenüber sitzt heute unter anderem Liane. Warum unter anderem, erzählen wir gleich. Auch Medizinpädagogin ihrerseits. Und entschuldigt meine Stimme noch ein bisschen. Mich hat es letzte Woche richtig erwischt. Ich glaube, es ist so eine Klimaanlage. Krankheit, hoffe ich zumindest, aber ich kann wieder reden, das ist schon mal ein wichtiges Zeichen.
Sehr schön. Und nun hast du vergessen zu sagen, dass ich intuitiv jetzt was noch erzählen muss?
Ach so, die Intuition. Ja, ich hab natürlich dann erzähl doch einfach mal intuitiv. Sei mal ganz kreativ aus dem Bauch heraus, genau, leite mal richtig ein, nicht so wie ich.
Ja, ganz kreativ hast du ja schon gesagt, dass wir hier wieder mehrere Personen sind und natürlich ist dann ja auch die Spannung immer umso schöner, wenn wir nicht ganz sofort verraten, wer das ist. Und es geht ja ein bisschen heute so um Alltagshelden, um berufspolitische Stellungnahmen und Möglichkeiten in der Pflege zu arbeiten und so weiter und so fort. Und da könnte man ja zahlreiche Personen einladen, die dazu Ahnung haben.
Aber Karl wollte nicht.
Karl wollte nicht. Tine Fickler hatte auch keine Zeit.
Ja.
Wer könnte es denn gewesen sein? Christi Bienstein vielleicht?
Wahrscheinlich nicht. Ich würde da eher eine Expertin ansprechen, die gerade medial unterwegs hier vor der Tür steht.
Naja, aber so hohe Promis, Art-Promis, ob an die rankommen, ist die nächste Frage.
Naja, aber es ist halt eine Pflegeexpertin.
Wir lösen es mal auf.
Ja, bei genau.
Uns ist Jenny Kühnert. Möchtest du dich mal bitte selber vorstellen?
Die Einleitung war auf jeden Fall mega charmant. Vielen Dank dafür. Ich habe sehr gelacht. Mein Name ist Jenny Kuhnert. Ich bin Gesundheits- und Krankenpflegerin für Anästhesie und Intensivmedizin hier in Berlin. Und das auch schon seit 2009, also auch schon ein bisschen länger. Und habe viele Jahre mich so gar nicht mit Berufspolitik beschäftigt und eigentlich dem, was außerhalb des Krankenhauses vielleicht uns doch noch angehen sollte. Das war mir eine ganze Zeit lang ehrlich gesagt gar nicht so wichtig, weil mein Leben in meiner heilen Blase total super lief. Und dann war ich aber ab einem gewissen Zeitpunkt nicht mehr so flexibel, konnte nicht mehr immer einspringen, konnte nicht mehr den vorgegebenen Dienst dann ausführen. Und ab dem Zeitpunkt hat sich dann mein Weltbild ein bisschen verändert, weil ja mir nicht so entgegengekommen wurde, wie ich immer entgegenkam. Und dann habe ich halt für mich andere Wege gesucht. Und das hat mir auch dieses Feld Berufspolitik eröffnet, um mal zu gucken, welche Möglichkeiten haben wir denn als Pflegekräfte eigentlich über unseren Tellerrand zu gucken und für uns selber einzustehen. Und das mache ich jetzt und versuche mich dazu ja, da einzubringen und zu engagieren, soweit es mir in meinem Alltag möglich ist, und versuche das auch über meinen Social Media Account ja zu verteilen, sage ich mal, und die Leute ins Boot zu holen und vielleicht auch ein Stück weit aufzuklären. Das ist ja immer nur in einem gewissen Radius möglich, aber man tut, was man kann. Und genau, bin jetzt auch quasi selber so ein Stück weit in die Berufspolitik ehrenamtlich mit eingestiegen und mal gucken, wohin der Weg führt.
Genau, wir hatten dich ja schon so ein bisschen eingeleitet mit der Expertise und aktuell groß in den Medien, und das ist ja auch der Fall. Du bist ja nicht nur das Gesicht einer Kampagne aktuell, sondern bist auch zu unserem heutigen Thema auch relativ groß. Wie kam es denn überhaupt dazu, dass du dieses Gesicht der Kampagne für Berlins neue Pflegekammer geworden bist?
Naja, es ist nicht direkt die Kampagne, also keine direkte Kampagne, es ist eher ja so, dass ich quasi, also in Berlin gibt es keine Pflegekammer, fangen wir erstmal bei der Basis an. Ich hätte wahnsinnig gerne eine Pflegekammer in Berlin, aber die gibt es nicht. Und ich habe mir überlegt, was kann man denn machen, um einfach da so ein bisschen Druck hinterzubringen. Und meine Idee war eben einfach, weil Berlin sich da eben so sträubt und auch im Koalitionsvertrag schon wieder absehbar war, dass das wahrscheinlich direkt als erstes wieder rausfallen wird, obwohl es von der CDU ja gerne gewünscht war, dass die aufgebaut wird, habe ich halt überlegt, wie kann man das verstärken und wie kann man da ein bisschen Druck hinterbringen. Dann habe ich quasi von mir aus eine Petition gestartet und da Unterschriften gesammelt und begründet, warum ich glaube, dass wir in Berlin eine Pflegekammer brauchen und warum es jetzt sein muss und nicht erst in 3 Jahren oder 5 Jahren, und habe mich damit dann eben auch an den Petitionsausschuss gewandt und das alles eingereicht und habe auch mittlerweile schon eine Antwort darauf gekriegt, und in der Zwischenzeit, das haben sich auch echt viele beteiligt, muss ich sagen. Also das ist natürlich immer ein sehr spezielles Thema, da kann man jetzt keine 100.000 Unterschriften erwarten, aber dafür, dass es Berlin war und dass es Pflege war, die ja generell berufspolitisch sehr träge agiert, und dann eben auch Pflegekammer, wo ja die Meinung eh noch wahnsinnig auseinandergehen, muss ich sagen, hatte ich schon einen relativ guten Zulauf für die Petition. Genau, und die habe ich dann eingereicht, und in der Zwischenzeit kam dann aber der Koalitionsvertrag, der wurde ja dann verschriftlicht, und da war dann auch ersichtlich, dass Berlin wieder auf Zeit spielt und das Thema Pflegekammer nicht angeht, sondern lieber nochmal eine Umfrage startet, die es vor 5 Jahren schon mal gab, und stimmt gar nicht, ein bisschen mehr, 8 Jahren, glaube ich, 2016. Ja, und da nochmal abfragt, ob denn Berlin überhaupt bereit ist für eine Pflegekammer. Ja, schade.
Ja, ja.
Genau, und damit hatte sich dann im Grunde eigentlich auch der Sinn der Petition so ein bisschen erübrigt, aber dennoch war es für mich ein schönes Zeichen, dass sich dann doch irgendwie auch einige damit einbringen. Und vielleicht war es ja auch so ein kleiner Wink in die richtige Richtung, dass eben doch ja das Thema nicht so verpönt ist, wie man vielleicht glaubt.
Ja, ist es auch nicht. Man muss tatsächlich richtig aufklären. Also ich habe dazu ja sehr oft Unterricht, vor allem auch in der Fort- und Weiterbildung, nochmal berufspolitische Haltung. Das größte Thema ist immer Geld und Zwangsbestimmung. Und wenn man das so ein bisschen gegenrechnet und denen mal aufzeigt, hey, ihr seid alle privatversichert oder bei Verdi, und das sind exakt die gleichen Preise, plus es gibt hier noch was und da noch was obendrauf oder hier noch ein Goodie, und damit zeigt ihr halt einfach aber auch nochmal Haltung. Plus, also wenn man es einfach mal gegenrechnet und mal richtig aufschlüsselt, dann gehen über den Köpfen, man sieht es richtig, die Lampen an. Also das ist, ich habe dann ganz viele plötzlich überzeugt, die total dagegen waren, die sich dann auch nochmal, die auch die Petition nochmal unterschrieben haben. Also ich habe immer den Link mit dabei gehabt auf der Folie, wenn ich das dann unterrichtet hatte, weil wir das ja einfach immer dann schön aufsprechen konnten. Und auch wenn das jetzt Berlin nochmal abfragt im neuen Koalitionsvertrag, also ich persönlich werde mich da wieder hinstellen und die Codes rumreichen und den Leuten so auf die Nerven gehen und einfach aufklären, damit denen klar ist, dass es nicht das Geld ist und dass es nicht der Zwang ist, der dahinter steht, sondern einfach ganz viel mehr. Und ich glaube, Liane hat da eine ähnlich Pro-Haltung.
Ja, ich müsste jetzt wirklich nochmal erörtern. Ihr habt ja ausführlich und massiv in der anderen Folge schon mal erklärt. Mich würde eher interessieren, dass unsere Gästin nochmal sagt, welche 3 Hauptargumente gibt für pro berufspolitische Engagement.
Oh. Generell Berufspolitik oder pro Kammer?
Wir können es gerne voneinander trennen, nennen beides.
Also generell für Berufspolitik spricht für mich einfach die aktuelle Pflegesituation. Das muss man ganz klar sagen. Ohne Berufspolitik funktioniert es nicht. Wir sehen es ja, es ist ja wahnsinnig viel Zeit ins Land gegangen, in der die Pflege einfach sukzessive vor die Wand gefahren wurde. Und wir stehen jetzt mittlerweile an einem Punkt, wo das wohl schwerlich umkehrbar ist. und wo ja der Pflegebedarf der Menschen immer weiter ansteigt und der Pflegemangel, also ne, im Gegensatz dafür immer noch größer wird und wir quasi diesem Bedarf überhaupt nicht mehr gerecht werden können. Und wenn ich daran denke, zum Beispiel, dass meine Mama irgendwann, das wird nicht mehr ewig dauern, auch mal in die Situation kommt, Pflege zu brauchen, dann graut es mir ehrlich gesagt vor der Situation, denn was anderes als selber pflegen, kann ich mir partout nicht vorstellen aktuell unter dieser Situation. Ich könnte mir nicht vorstellen, meine Mama zum Beispiel in eine Pflegeeinrichtung zu geben. Nicht, weil ich den Kollegen nicht vertraue oder so, die da arbeiten, ja, oder der Qualität, sondern einfach, weil ich genau weiß, das sind zu wenige, um das zu leisten, was geleistet werden muss. Und das ist schon, das ist momentan eine Spirale, die sich eben nicht vom Zugucken und vom Schimpfen verändern lässt, sondern die sich nur durch Aktivismus verändern lässt. Und wenn wir uns da nicht alle an die eigene Hutschnur fassen und gucken, dass wir da unsere Kräfte bündeln und gemeinsam quasi laut werden, wird sich da nichts verändern. Denn ich glaube, die Dinge, also die Punkte, die sich verändern müssen, sind längst bekannt. Sie sind nicht erst seit der Pandemie bekannt. Es gab, also es war vorher schon klar, wo es schief läuft. Aber da steht halt auch ein wahnsinnig großes Geldkonstrukt dahinter, muss man auch ganz klar sagen. Dinge zu verändern kostet, das ist mühsam, das ist nicht in einer Legislaturperiode erledigt. Das, ne, der Fame, sage ich mal, fällt im schlechtesten Fall auf den nächsten. Das will wiederum keiner. Also es ist auch einfach nicht attraktiv, das Thema Pflege gerade anzugehen. So. Schon alleine deswegen, weil Pflege selber sich ja nicht bezahlt, also weil Pflege selber nichts erwirtschaftet. So, da ist schon mal der erste Fehler. Das ist was wir berufspolitisch ändern müssen, dass Pflege abrechenbar ist, ne? In jedem Punkt, den wir machen. Und so wie es ärztliche Leistungen ja auch sind oder physisch-therapeutische Leistungen und so weiter. Und das alles, das, wenn man das in der Theorie weiß, ist das schön und gut, aber das ändert halt nichts. Dafür musst du dich halt bündeln. Und ob das jetzt im DBFK ist, wo du auch wahnsinnig viel fachlichen Input kriegen kannst, wenn du den bist und wirklich viel Unterstützung, dann lohnt sich der Mitgliedsbeitrag alleine schon für das, was du dafür bekommst. Oder ob du das über Gehaltsverhandlungen, die auch mega wichtig sind, einfach um Leute auch anzulocken und den Beruf wieder attraktiver zu machen. Und ob du das dann über eine Gewerkschaft machst, Verdi oder in Bochumer Bund, auch da kann man sich irgendwie aktiv mit einbringen. Das sind aber alles Stellschrauben. Und dann kommt halt noch das Konstrukt Pflegekammer. Und jetzt ist ja immer so diese Thematik, entweder Pflegekammer oder. Und dann denke ich mir so, nee, Freunde, eben nicht. Das ist ein Dreierkonstrukt. Das arbeitet alles zusammen. Und das ist nicht, ich muss mich für eine Pflegekammer entscheiden und gegen Verdi, sondern ich kann beides zusammen machen. Ich kann beides zusammen toll finden, weil eine Gewerkschaft und ein Berufsverband und eine Pflegekammer, die arbeiten Hand in Hand, nicht gegeneinander. Und das ist halt so, glaube ich, das Verständnis muss erst entwickelt werden. Und die Pflegekräfte, die sich damit nicht beschäftigen, weil ihr Alltag einfach eh schon zu viel fordert, müssen aber einfach gucken, dass sie im schlechtesten Fall noch 20, 30 Jahre in diesem Beruf arbeiten müssen und das nicht können werden, wenn sie sich nicht doch aktiv einbringen. Und wenn sie halt nur passiv Mitglied werden, das würde ja schon mal eine ganze Menge verändern. Denn ich glaube, es ist ja auch einfach so, dass wenn ich als Politiker wäre und mir die Pflegebubble, nenne ich es jetzt mal, angucke und schaue, wie viele Leute sind denn da jetzt irgendwie berufspolitisch registriert, engagiert, wie auch immer, und dann sehe, das sind nicht mal 10% en masse, lasse ich mir doch ins Fäustchen, das kann ich gar nicht ernst nehmen. Also wofür soll ich denn da was umsetzen, wenn keiner laut wird und keiner sichtbar ist? Und für die 10%, naja, die nehmen es ja, die können gerne laut sein, aber die sind halt nicht die Masse und dann scheint es so dringend nicht zu sein. So würde ich persönlich dann wahrscheinlich denken.
Ja,
und das müssen wir halt ändern.
Zumal das auch unterschiedliche Dinge sind, das erklären wir ja auch immer im Unterricht, weil eine Pflegekammer macht andere Aufgaben als Verdi und der Berufsverband hat nochmal andere Aufgaben.
Ganz genau.
Genau. Natürlich ist das, man muss ja auch nicht in alles eintreten sozusagen, aber wenigstens eins davon, und die Pflegekammer wird ja irgendwann verpflichtend. Jetzt komme ich doch mit meiner Meinung um die Ecke und da gibt es 1000 Gründe von. Man muss auch endlich mal im Beruf jemanden aberkennen können, was nicht geht. Es geht ja nur, wenn man eine Pflegekammer ist und registriert ist, dass die Schafe, die schwarz sind, aussortiert werden, zum Beispiel bei so ganz schlimmen Sachen. Man die Bildung vernünftig selber bestimmt und wie das alles laufen soll und wie wir selber unseren Beruf gestalten. Und das kann nur eine Pflegekammer machen. Und Verdi ist für die Arbeitsbedingungen, wo schon mehr passiert und auch mehr Leute reingehen, weil alle immer nur von den Arbeitsbedingungen reden. Mit einem bedingt ja das andere, also ohne dass wir Bildung in unserem Beruf nicht besser machen, werden die Arbeitsbedingungen auch nicht besser. Und der Berufsverband ist ja eher so übergeordnet berufspolitisch. Aber wir haben beim letzten Mal schon gesagt, wir brauchen eine Pflegegreta. Die schafft, dass ganz Deutschland die Pflegekräfte auf die Straße gehen.
Ja, brauchen wir.
Die bräuchten wir eigentlich. Möchtest du die sein?
Die Frage ist tatsächlich, ob das eine Einzelperson überhaupt schaffen kann. Ich glaube nicht, weil wir haben ja schon wirklich viele Leute, die sich irgendwie auch positionieren. Auch aus der Pflege, wenn ich jetzt an Franzi Böhler zum Beispiel denke, die ja auch ganz klar auch gesagt hat, vor allem, ihr müsst aktiv werden. Und trotzdem sind es einfach nur so. Und ich meine, gut, jetzt ist die Instagram-Bubble jetzt nicht vergleichbar mit allen Pflegekräften. Die meisten sind wahrscheinlich gar nicht da, gerade ab einem gewissen Alter, und kriegen das alles gar nicht mit. Also da darf man, glaube ich, auch die Bubble nicht überschätzen, aber es ist einfach so, dass es irgendwie muss es möglich sein. Und da finde ich, glaube ich, ist dieser Weg der Pflegekammer ein richtig guter Weg, die Leute zu erreichen, weil dann hast du die Leute an einem Fleck, in einem Boot, und dann kannst du Aufklärung machen. Ne? Und das ist halt schon schwieriger, wenn sie alle eben über sämtliche Bundesländer, über viele verschiedene Arbeitgeber verteilt sind und du die alle gar nicht unter einen Hut kriegen kannst. Dann hast du immer mal welche, aber eben nicht die Masse. Und das kannst du, glaube ich, im Kammerkonstrukt nochmal ganz anders erreichen, weil da sind sie dann eben alle verfügbar. Und wo ich dir auch ganz zustimme, ist das Argument der Bildung. Weil es ist nicht nur, um die schwarzen Schafe auszusortieren, was auch definitiv wichtig ist, aber generell, um einfach mal ein festes, gesetzlich verankertes Weiterbildungskonstrukt zu implementieren, wo fest drinsteht, die und die und die Weiterbildung hast du in dem und dem Bereich einmal jährlich, zweimal jährlich, wie auch immer zu machen. Und wenn ich einfach mal gucke, wie unterschiedlich das in den Bundesländern bis jetzt geregelt ist, in Berlin musst du gar nichts machen, außer die Erste Hilfe. Wow. Und das irgendwie, wenn du überlegst, du hast keine Ahnung, hier Leute, die haben 1960 ihre Ausbildung gemacht und dann ist gehen in eine Lehre danach. Und dann denkst du dir so, okay, und da wird daneben beinahe der Zinkverband angelegt. Da kriege ich krause Haare, wirklich. Also das muss sich halt echt ändern, weil die Dinge verändern sich, wir sind viel moderner geworden und das muss die Pflege auch sein. Weil man kann auch nicht verlangen, dass die Pflege als Profession oder vielleicht sogar als Heilberuf endlich deklariert wird, wenn es aber eben intern gar nicht diesen Standard gibt, wenn gar nicht alle auf demselben Stand sind. Und das kann eine Pflegekammer halt endlich mal ändern. Und dafür, alleine dafür finde ich, das ist schon das allergrößte Argument dafür, dass sie in jedem Bundesland kommen muss.
Ja, also ein positiver Lichtblick könnte der Generationswechsel sein oder die neuen Generationen, die vor der Tür stehen, die eher schon diese Greta-Haltung haben. Bleiben wir mal bei dem Synonym Greta. Aber jetzt, wo du es gerade sagst, wir könnten ja auch mal, also man sucht ja immer Germany's Next Topmodel, man könnte ja auch mal Germany's Next Pflege-Greta suchen oder sowas. Da warst du ja auch für sowas Ähnliches, warst du ja auch mal nominiert, irgendwie die beste Pflegekraft oder so, ne? Also ich habe da was gesehen, dass da was, deine Schwester hatte dich nominiert oder so, ne?
Richtig, das war ganz niedlich, ja.
Ja.
Das war auch ganz witzig, weil ich mich da vorher noch relativ kritisch drüber geäußert habe und sie dann mich gar nicht getraut hat, mir zu sagen, dass sie mich da angemeldet hat.
Oh.
Das hat mir auch ein bisschen leid. Also das ist total süß, die Geste, ja.
Ja.
Aber ich denke halt, dass man als Pflegekraft, ich brauche da jetzt keinen Attest, was mir sagt, ich bin die Beste, wobei ich jetzt frage, wie das gemessen werden soll. Also das ist ja irgendwie, da geht es ja auch jetzt nur um Klicks sammeln im Endeffekt.
Was ich gerade gelesen habe, das hatte ich dir ja auch geschickt, dass es eine Weltmeisterschaft im Nursing gibt, wo ich nicht schlau wurde.
Ja, bin ich auch nicht schlau geworden.
Und dann irgendwie, da waren aber hauptsächlich so wie
Skills-Training.
Wie Blutdruck messen, wie schnell du Blutdruck misst und so ein Kram, wo ich mir dachte, okay.
Ja, es gibt irgendwie so eine Weltmeisterschaft im Nursing, aber die Website war nicht so ganz durchschaubar. Also da sind wir beide noch nicht so ganz durchgestiegen, was das ist. Aber vielleicht wäre es wirklich mal eine Idee, ob man so scherzhaft was macht, einfach auch wieder um medienwirksam was rüberzubringen, weil wir ja wirklich nicht so oft in den Medien sind mit unseren Themen. Es gibt ja noch den Pflege-Oscar. Auch das ist ja eher so der heiße Tropfen auf dem Stein, wo einfach nur so ein bisschen Wertschätzung um die Ecke kommt, was auch toll ist, aber eben nur von einer einzelnen Person, nicht mal von einer Institution. Mhm. Aber vielleicht braucht es wirklich sowas. Und du sagtest ja schon Instabubble, und es ist wirklich so, seit wir diesen Podcast haben, bin ich so tief in dieser Pflege-Instabubble unterwegs, wo ich so denke, boah krass, die machen so viel und hier und da und jeden Tag das, und Sabine Brase hier, die neue Leitung vom Ernst-von-Bergmann-Klinikum, das ist ja richtig krass, was da abgeht, und warum passiert denn nichts? Aber das sind halt wirklich nur so 300-400 Follower, die sich das angucken, und dann war es das auch schon wieder, und das muss man größer machen. Da muss man mehr hinschauen, Ältere müssen da reingeholt werden, oder Berufserfahrene, sag ich mal, um nicht auf das Alter zu diskriminieren, Berufserfahrene müssen da reingeholt werden, weil die, wie du auch schon sagst, keine Ahnung davon haben. Und da passiert so viel, DBFK, junge Pflege, so ein paar Influencer, die so wirklich lustige Videos machen, um die so ein bisschen auf die Schippe zu nehmen, damit man den Blick mal drauf hat. Also eigentlich ist es gerade gut gepflastert, der Weg. Jetzt muss er nur noch bestritten werden.
Ja, aber genau an dem Punkt hakt es dann halt. Ne? Da bleiben wir da auch stehen. Und das ist jetzt halt auch schon seit ein paar Jahren, sind wir irgendwie auf so einer Stufe, wo es nicht weitergeht, wo es eben aus dieser Insta-Bubble nicht groß rausgeht. Und das ist halt schade. Denn du erreichst in dem Medium eben nicht alle. Schon gar nicht die, die eben, wie du schon selber gesagt hast, ein bisschen berufserfahrener sind, die dann meistens eben so eine Netzwerke gar nicht bedienen. Die muss man halt draußen irgendwie erreichen. Das funktioniert halt, ja, eben auch nur
mit den Möglichkeiten. Wir brauchen Beispiel, also aber, wir bräuchten eine Talkshow.
Halt nur, ja, in der Talkshow entweder das oder halt über so kleine Kurzserien, da gab es doch mal, wie hieß die, nicht Ehrenpfleger, das ist ganz furchtbar, sondern
Die Millionärin,
Pflegionärin,
ja.
Das fand ich zum Beispiel ganz nice. Das war ja auch eine ambulante Hauskrankenpflege.
Ja, also wir fanden die Art und Weise ganz furchtbar. Wir haben die ganz schön gebasht. Aber die Idee, dass man endlich was kommt, war wieder gut. Also das, was kommt, ist gut. Aber wir fanden
es beide sehr schlimm gemacht. Ich fand die total schlimm.
Inhaltlich. Ja, wenn man ins Detail guckt, verstehe ich das. Aber ich habe das eher so in diesem Vergleich Ehrenpfleger und Millionärin gesehen. Und Ehrenpfleger, da habe ich mich
ganz
gut geschämt und dachte, dass wenn du so Nachwuchs generieren willst, dann tut mir leid, ist das ein Fail sondergleichen.
Ja.
Da fand ich tatsächlich dann die Pflegionärin eher schon professioneller. Also
ja, das ist definitiv.
Das Grundkonstrukt stimmt, sie hat grundsätzlich Bock auf den Job und Lust auf, also und geht auf ihre die zu Betreuenden ein und so. Dass das jetzt vielleicht pflegerisch nicht alles super korrekt war, okay, bin ich voll bei euch, aber ich glaube, das fällt dem Mensch draußen, der das als Serie guckt, nicht auf. Wisst ihr, was ich meine?
Ja, wahrscheinlich. Aber irgendwas brauchen wir in dieser Form, entweder Kurzfilme oder eine Talkshow oder irgendwo kleine.
Alles nicht richtig. So bin ich, dass man damit Leute wirklich alle erreicht. Also die wirklich lange im Beruf sind oder in den unterschiedlichen Settings arbeiten und die hochbelastet sind, die informieren sich alle nicht über Pflege. Die wollen nicht mehr sehen am Feierabend, was mit Pflege zu tun hat. Sobald da irgendwas mit diesem Wort auch nur auftaucht, möchte man das weder sehen, noch anhören, noch durchlesen.
Naja, also den Wallraff gucken sie ja auch alle an und regen sich dann wieder auf. Also der hat ja schon gute Einschaltquoten. Wenn das Thema Pflege ist, klar, es ist immer gespalten, aber also ich weiß es nicht. Also man muss halt über alle Medien hinaus was generieren, damit man alle erreicht. Auf Instagram, da läuft's gut. Facebook ist grauenvoll, wenn man so will. Vor allem diese ganzen Facebook-Gruppen, die es da gibt. Und es braucht jetzt aber noch was, um die Menschen abzuholen, die vielleicht eben zu berufserfahren sind, um auf Insta zu sein oder auch auf Facebook. Und die muss man noch mal reinholen.
Und was willst du denn da?
Ja, weiß ich doch nicht. Keine Ahnung. Vielleicht vielleicht müssen wir Joko und Klaas noch mal ins Boot holen oder so. Okay. Oder ich habe keine Ahnung. Irgendeine... Kann ich dir nicht sagen. Ich habe noch keine Idee.
Pflegestufe Rot macht ja auch schon viel. Also
wer macht das?
Richtig viel. Pflegestufe Rot oder Grün.
Ach so.
Pflegestufe Grün oder heißen sie jetzt, glaube ich.
Neu. Okay. Weil sie es positivieren wollen wahrscheinlich. Ja, ich habe auch schon zu Liane gesagt, eigentlich, wir heißen ja Tatort Pflege. Wir könnten ja theoretisch nach dem richtigen Tatort auch im Fernsehen laufen. Es ist jetzt nicht so unser Ziel, ins Fernsehen zu kommen, auf gar keinen Fall. Aber das war so, dachten wir so, ach, eigentlich würde das ja auch passen, wenn wir immer nach dem Tatort tatsächlich kämen und da mal kurz so 15 Minuten die Pflege kurz so wieder reinholen ins Boot.
Ja, müssen wir direkt mal an die großen Sender appellieren hier.
Wahrscheinlich.
Das Projekt.
Naja, Spinnerei. Ich würde sagen, wir sind uns alle einig, es muss ganz schön viel über die Medien noch passieren, dass auch die Grundbevölkerung besser aufgeklärt ist, was wir alle so tolle können und was das für ein toller Beruf ist. Und dass hier politisch endlich mehr passiert, weil auch normale Menschen sich ja eigentlich mit dem Thema nicht auseinandersetzen, bis sie selber krank sind und sie das dann betrifft. Und aber auch wir unsere Pflegekollegen und Kolleginnen besser erreichen wollen. Und eine Pflegekammer bundesweit ist notwendig. Aber wir wollten eigentlich noch ein weiteres Thema besprechen, was sich dem ja dann anschließt und auch berufspolitisch relevant ist, nämlich das Leasing. Wie stehst du denn dazu? Oder welche Meinung hast du denn zu den neuen politischen Forderungen rund ums Leasing?
Na, ich glaube, anfangen tue ich mir vielleicht damit, dass ich selber im Leasing arbeite und das seit mittlerweile ich glaube, Ende des Jahres sind es dann 4 Jahre. Mhm. Das ist auch schon ein bisschen. Und insofern ist die Diskussion, die wir da gerade politisch haben, für mich wahnsinnig relevant. Ich würde einfach mal damit einsteigen, zu erklären, wie es mich ins Leasing verschlagen hat, wenn das für euch okay ist.
Ja, sehr gerne.
Ich hatte ja vorhin schon gesagt, dass ich eigentlich so ganz viele Jahre so in meiner kleinen Heil-Pflege-Bubble auf Station gearbeitet habe und da irgendwie gar nicht die Notwendigkeit gesehen habe, über den Tellerrand zu gucken. Und dann habe ich meinen Sohn bekommen, das war 2017 und hatte ein Jahr Elternzeit und bin danach dann wieder ganz normal in die Pflege eingestiegen. Und dann ist ja die Problematik hier in Deutschland, dass du zu wenig Kita-Plätze für die ganzen Kinder hast und die Eltern sich halt eben an die ganzen Kita-Öffnungs- und Schließzeiten anpassen müssen. Und genau ab dem Zeitpunkt fingen meine Probleme nämlich an. Ich wusste, oder es war von vornherein klar, dass ich unseren Sohn jeden Tag in der Woche von der Kita abholen muss. Mein Mann bringt, ich hole, so hatten wir das ausgemacht. Und dementsprechend braucht sich natürlich auch einen Dienstplan, der das hergibt. Und das habe ich von Anfang an kommuniziert. Das wusste, das stand im Wunschdienstplan drin. Meine Vorgesetzten wussten das, meine Kollegen wussten das und so weiter und so fort. Sodass es eigentlich per se gar keine Diskussionsebene gab. Ne? Aber es in jedem, ja so tief quasi im Umkehrschluss, ich konnte unter der Woche keine Spätdienste machen. Alles andere wäre per se ja gegangen. Und ich hatte in meinem Dienstplan aber immer wieder Spätdienste drin. Auch vorzugsweise unter der Woche, da wo ich es halt wirklich so gar nicht gebrauchen konnte. Und dann bin ich auch mehrfach ins Gespräch gegangen, sowohl mit meiner Leitung als auch mit einer Ebene drüber und so. Und ja, nochmal in Dienstplan, ich hatte den Wunschplan geschrieben und so weiter. Und es jedes Mal wieder. Und dann hieß es, das ist Ansage von oben, wir können jetzt hier keine Ausnahmen machen. Und ich so, was soll ich denn machen? Ich muss mein Kind abholen. Das ist ja nichts, was ich mir ausdenke oder wo ich mir denke, ich habe keinen Bock, irgendwie hier Spätdienste zu machen. Ich kann sie nicht machen. So. Und das war so der Zeitpunkt, wo ich für mich gemerkt habe, okay, irgendwie geht es so an dem Punkt hier nicht weiter. Ich kann jetzt jede Woche krank machen, wenn ich Spätdienst habe. Das ist aber nicht die Lösung. Das ist für mich nicht gut, ist für meinen Arbeitgeber nicht gut und ist ja keine zukunftsträchtige Lösung. Ne? Und dann wir hatten zu dem Zeitpunkt auch schon häufiger Arbeitskräfte aus der Leiharbeit bei uns auf Station. Das fing ja damals schon, also fing ja schon vor vielen Jahren immer mehr an, aber ab dem Zeitpunkt habe ich das irgendwie auch viel mehr irgendwie wahrgenommen, habe mich dann auch mit denen relativ häufig unterhalten, auch über dieses ganze Konstrukt, weil mir das vorher so gar nicht geläufig war. Also ich wusste, es gibt das, aber ich hatte so gar keine Hintergrundinfos darüber. Und da habe ich dann so langsam irgendwie da so gedanklich rangetastet, auch das war auch schon vorher, also bevor es dann wirklich ernst wurde für mich. Und habe dann irgendwann für mich gedacht, so, wenn sich jetzt hier an dem Punkt nichts tut und mein Arbeitgeber, der ja angeblich so stolz auf mich ist, mir nicht entgegenkommt, dann brauche ich eine neue Lösung. Dann muss ich entweder in eine andere Klinik gehen, wo ich aber höchstwahrscheinlich auch selber Problem treffen werde. Oder ich muss halt ganz aus der Pflege rausgehen. Oder ich gehe alternativ ins Leasing und guck mal, wohin mich der Weg führt. Und ich hatte dann, also die Krone kam aber eigentlich noch, als ich dann mein erstes Vierzeitengespräch hatte, nach 2 Wochen Kind krank durch Kita-Eingewöhnung. Das kennt ja, glaube ich, jeder, der Kinder hat. Das ist einfach der normale Lauf der Dinge, dass sie dann krank werden am Anfang. Und beim zweiten Mal krank bekam ich dann eben ein Schreiben und wurde quasi zu 4-Zeiten-Gespräch eingeladen und begrüßt mit den Worten, Frau Kunert, was können Sie denn tun, damit die Situation besser wird? Und da habe ich dann kurz gedacht, ich fliege aus. Da habe ich mich kurz ein bisschen veralbert gefühlt. Und das Gespräch verlief auch genau in demselben Tenor weiter, dass ich was falsch mache und mein Arbeitgeber alles richtig. Und dann dachte ich, nee, also tut mir leid, die Wertschätzung sieht einfach ganz anders aus und ich möchte das nicht mehr. Und dann habe ich gesagt, gut, dann, wenn wir jetzt hier so gar nicht aufeinander zugehen können und es für mich offensichtlich hier keine Lösung gibt, die es für andere aber gibt, weil es gab Leute, die mit Kindern, die da sämtliche extra gekriegt haben, für mich gab es die nicht. Und da habe ich gesagt, gut, dann haben sie morgen meine Kündigung auf dem Tisch, weil dann ist es halt so. Ich hätte es nicht gewollt, weil ich habe mich in dem Haus eigentlich auch wohl gefühlt. Habe ja da wirklich, also bin ja da quasi in der Pflege auch groß geworden, aber dann ging es halt nicht. Ja. Und zu dem Zeitpunkt wusste ich aber im Hinterköpfchen schon, es wird dann erstmal die Leiharbeit werden, schon alleine um reinzuschnuppern in andere Kliniken und zu gucken, wie läuft es denn wo und wo könnte ich mir vielleicht vorstellen, irgendwie mal hinzugehen. Genau. Aber ich muss sagen, dass als ich dann in der Leiharbeit angekommen bin und mich dann da irgendwie auch so ein bisschen reingefuchst hat, dann hat mich diese Art des Arbeitens eigentlich auch total, ich weiß nicht, befriedigt kann man nicht sagen, aber im Sinne von, das war spannend. Das war spannend, irgendwie immer wieder was Neues zu sehen. Neue Leute, neue Fachfelder, neues Patientenklientel, neue Umstände. Das hatte schon irgendwie was für sich, wenn man so nach vielen, vielen Jahren aus seinem eigenen Trott kommt. Ne? Und ich meine, ich wusste bei meinem alten Arbeitsplatz, wo in welchem Fach alles liegt. Ich kannte mich da im Schlaf aus. Und das war danach auf einmal anders. Und auch diese Art, wie mit mir umgegangen wurde, wie mir gegenübergetreten wurde, das war halt viel, viel wertschätzender. Und das, ja, ich bin immer noch in dem Unternehmen, offensichtlich läuft ja nicht so schlecht. Genau, und bin ehrlich gesagt auch ganz froh, dass ich den Schritt damals gewagt habe. Und die Diskussion, die wir jetzt in der Politik zu dem Thema haben, die ist ganz schön, ich bin zwiegespalten. Einerseits kann ich es nachvollziehen, natürlich, weil es geht um Geld und bei Geld hört ja bekanntlich die Freundschaft auf und da stimmt auch, ja, Konstrukt auch warum nicht. Andererseits wird mir viel zu wenig darüber nachgedacht, warum die Menschen das denn machen, warum jemand in die Leiharbeit geht. Und es wird immer mit Arbeitgebern gesprochen, mit Krankenkassen, mit Heimleitung und so weiter und so fort und ärztlichen Personal und so weiter. Aber es wird eben nie mit der Pflege selber gesprochen oder mit den Angestellten. Und das stört mich in der Diskussion extrem.
Genau, also um mal abzuholen, das Thema Leiharbeit, das ist halt vor der Sommerpause, also bevor das jetzt in den Sommerferien hier ist, groß gewesen. Auch 2019 war das schon mal ganz groß in den Schlagzeilen und jetzt ist es nochmal neu aufgekommen, weil sich halt immer mehr Belegschaft und immer mehr Betreiber beschwert haben, dass das eine belastende bis unerträgliche Wahrnehmung ist. Und in Berlin haben wir über 7% mehr als der bundesweite Deutschland-Durchschnitt sozusagen ist. Also der bundesweite Durchschnitt ist und wir in Berlin haben auch mit die größte Leasing-Firmendichte sozusagen und da gibt es Empfehlungen von der DKG und es gibt Empfehlungen von der Politik, wie da jetzt vorgegangen werden soll, aber es gibt eben auch den Deutschen Pflegerat, der ganz klar eine Stellung dazu hat und darüber wollen wir heute einfach mal diskutieren und ich selber habe auch Leiharbeitserfahrung, ich habe von 2012 bis 2019 immer wieder gearbeitet in der Leiharbeit, mit dem Hintergrund, weil ich nebenbei studiert habe und ich hätte es mir nicht anders legen können, weil ich habe ja studiert und wollte mir so flexibel wie möglich meine Dienste legen, so passend wie möglich meine Dienste legen, ohne dass ich mich mit Kollegen streiten muss, beziehungsweise dass ich da irgendwo ein schlechtes Gewissen haben muss. Und ich wollte mich auch auf mein Studium fokussieren. Das heißt, ich wollte hingehen und arbeiten. Ich wollte gar keine Patientenbeziehungen so groß aufbauen. Ich bin ja gelernte Altenpflegerin. Das heißt, ich weiß, was es heißt, Patientenbeziehungen aufzubauen, vor allem im gerontopsychiatrischen Setting. Und das wollte ich einfach nicht, weil ich weiß, dass ich das oft auch mal mit nach Hause genommen habe und ich wollte mich aufs Studium viel fokussieren und habe mich ja deshalb auch so lange fürs Leasing entschieden und war auch immer zufrieden. Ich fand das auch total bereichernd. Ich habe dadurch so viel gelernt und mein Wissen erweitert. Ich bin mal aus dem Psychiatrie-Setting raus, in andere Bereiche rein und das ist die beste Entscheidung, die ich je gemacht habe. Ich habe sie nicht bereut, auch wenn ich manchmal um 4.30 Uhr aufgestanden bin, weil mich da eine Klinik ein halbes Jahr lang gebucht hat, am Ende von Berlin im Norden und ich da ewig hingetuckert bin. Aber auch das war schön, es hat Spaß gemacht, da zu arbeiten. Es war sehr wertschätzend, wie auch du schon sagst, Jenny. Ich habe aber auch andere Sachen kennengelernt. Ich habe ja dann auch als Leasing in den Pflegeeinrichtungen gearbeitet, in der stationären Langzeitpflege. Da war es dann nicht immer so wertschätzend. Das liegt aber nicht daran, weil die Menschen nicht wertschätzend sind, weil ich glaube, da ist die Lunte einfach noch ein bisschen aufgerauchter, muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen. Und da ist die Katastrophe von den Fachkräften oder vom Fachkraftmangel nochmal ein Zacken schärfer. Im Krankenhaus haben wir ja so eine Personalbemessungsgrenze, wo wenigstens die Pflicht ist, so und so viele Fachkräfte laufen darum. Und im Pflegeheim war ich auch schon für 100 Leute selbstständig alleine als Fachkraft da und mein gesamtes Kollegenteam von Pflegeassistenten.
Ich wäre wieder nach Hause.
Ja. Ja, pass auf. Und mein gesamtes Pflegeteam von Assistenten waren Pflegekräfte mit internationalen Hintergrund, auch Leiharbeiter. Also wir waren da zu fünf komplett fremd und ich war für 100 Leute zuständig und für die, weil die ja sozusagen meine Assistenten waren. Und da fragt man sich wirklich so, boah, krass, wie kriegt man jetzt heute den Tag gewuppt? Und also solche Dienste hatte ich dann sehr, sehr häufig. Also in der stationären Langzeitpflege wollte ich dann irgendwann nicht mehr arbeiten. Ich habe wirklich gesagt, das macht mich traurig, das nimmt mich mit. Also klar ist es auch dann wieder einfach zu sagen, nee, ich verschließe die Augen und gehe da einfach nicht mehr hin, sozusagen. Ne? Aber ich weiß ja, dass ich
in dem Moment
auch nicht... Genau, es ist aber auch dann, ich kann nichts ändern in dem Moment und ich bin die, die es aushalten muss. Und das
finde
ich dann
die,
auch...
Die Haftung trägt, das hast du auch nicht vergessen.
Richtig.
Wenn das schief geht und du die einzige Fachkraft bist, ne, was glaubst du, wer dran ist, wenn das schief geht?
Ja, genau, richtig.
Also das ist halt, das würde mir vielleicht... Die meiste Angst machen.
Das ja, war's auch die ganze Zeit.
Absolut.
Also diese Pflegeheime, die sind ja oft so aufgeteilt, dass sie in der Mitte, also wie im Krankenhaus auch in der Mitte ist, so die Zentrale und dann gehen die Gänge auf. Und ich habe jeden einmal gesehen gehabt, weil ich ja Medikamente verteilt habe. Aber ich weiß nicht, was den restlichen Tag da passiert ist in diesem Gang, wo die andere Pflegekraft abgedüst ist. Ich habe keine Ahnung, was die gemacht hat, weil ich die nicht kannte, weil ich die Bewohner nicht kannte. Also das sind so Sachen, wo ich wirklich mit Bauchschmerzen nach Hause gegangen bin. Und 2019, Heiligabend, war dann mein letzter Tag, nachdem ich wirklich auch fast zwei Pflegeassistenten aus dem Fenster geworfen hätte, weil ich wirklich wahnsinnig traurig war, was da passiert ist und auch wütend, aber und auch kurz vor der Pandemie den Absprung geschafft sozusagen. Also ich kann einmal die Seite verstehen, wie es im Pflegeheim läuft und wie katastrophal die Zustände da sind und dass da es eigentlich echt verboten sein sollte, mit fremdem Personal zu arbeiten, so vom Bauchgefühl her. Und ich sehe dann aber auch wieder die andere Seite. Ich habe so viel gelernt und ich habe so viel dadurch gewonnen und so viel kennengelernt, dass es auch eine schöne Art ist zu arbeiten.
Aber man kann es auch gar nicht richtig verbieten, weil die Arbeitgeber keine alternativen Arbeitszeitkonzepte haben. Ich habe es ja auch gemacht im Studium und wenn Dienste festzulegen, wie viele Dienste ich mache und dann auf 520-Euro-Basis oder früher 460-Euro-Basis in Anführungsstrichen, weil man ja Studium und Studiumsgebühr und Blasen kam, dass man ja auch nicht so viel verdienen darf und also was, dann würde ja alles gar nicht funktionieren. So, und wenn man keine alternativen Konzepte hat, wie 4-Tage-Woche, Teilzeit, Mutti-Dienste, hast du nicht gesehen, dann braucht man sich nicht wundern, dass man nicht vernünftiges Stammpersonal hat und teure Leasing bezahlen muss.
Genau.
Der Fehler liegt ja nicht beim Personal.
Nee, ich habe ja auch versucht, auf 450-Euro-Basis zu arbeiten und es hat nicht geklappt, weil ich jedes Wochenende angerufen worden bin, weil ständig diese Dienste geschoben werden sollten. Mach mal so, mach mal so. Gesagt, ja, geht nicht, da bin ich in der Uni. Ja, aber du bist hier angestellt. Und ich gesagt, ja, auf 450-Euro-Basis. Also, und wir haben einen festen Termin. Ja, es geht so, aber also wirklich auch in Tönen, die ich mir da anhören, wo ich dann gesagt habe, nee, dann gehe ich wieder zurück ins Leasing. Also,
das finde ich ist ein wahnsinnig großer Benefit. Diese Streitereien hast du nicht. Du wirst nicht in deinem Fall angerufen, kannst du machen. Du hast allenfalls dann irgendwie mal ganz doll Not am Mann ist meine E-Mail im Postfach.
Ja,
und die musst du nicht mal beantworten. Also, aber du hast nicht diesen Druck dahinter und auch, da kommt auch keiner mit, aber deine Kollegen und doch die armen Patienten. Nee, das hast du nicht, das muss ich sagen, das habe ich echt genossen, weil das ist mir vorher gar nicht so aufgefallen, so extrem. Aber in dem Moment, wo ich raus war und es nicht mehr da war, habe ich erst mal gemerkt, wie krass selbstverständlich diese Anrufe immer waren und wie man eingesprungen ist, ne?
Ja, genau so. Ja, so ging es mir auch, das ist schon krass. Ich sag euch mal, was Herr Lauterbach plant. Und wir können ja mal darüber diskutieren. Also das ist, sein Zitat hier ist aus dem März. Das heißt, wir haben jetzt Juli. Mal gucken, ob er das so umgesetzt hat oder ob das schon so besprochen worden ist. Die Eindämmung der Leiharbeit sollte laut RND über eine Kostengrenze gelöst werden. Im Gesetzesentwurf sei vorgesehen, dass bei der Weitergabe von Kosten an die Pflegekassen die branchenüblichen Tariflöhne als Obergrenze gelten sollten. Pflegeeinrichtungen könnten also die Mehrkosten, die durch den Einsatz von Leiharbeitern entstehen, nicht mehr an die Kassen weitergeben. Auch die Vermittlungsgebühren, die die Zeitarbeitsfirmen erheben, dürfen nicht weiter berechnet werden. Das ist ein Plan zur Erklärung dazu. Also vielleicht Jenny weiß bestimmt ein bisschen mehr darüber. Aber es ist ja so, dass die Pflegekraft in der Leasingfirma entweder ein Gehalt vereinbart oder eins angeboten bekommt, was sie pro Stunde erhält. Darüber generiert sich heraus ihr Lohn. Und die Leiharbeitsfirma, die macht natürlich mit einer Einrichtung, Krankenhaus oder stationäre Langzeitpflege, auch nochmal einen Preis aus. Wie viel bekommt die Leasingfirma von der Einrichtung? Und natürlich will auch die Einrichtung, also die Leasingfirma, was darüber gewinnen. Also ist der Preis natürlich höher als der vereinbarte mit der Pflegekraft. Und die Pflegeeinrichtung kann bis zu einem gewissen Punkt und auch bei bestimmten Krankschreibungen, wie zum Beispiel kindkrank oder aus der Lohnfortzahlung heraus, über die Pflegekassen bzw. Krankenkassen abrechnen. Das heißt, bestimmte Gelder bekommen sie wieder zurückfinanziert, wenn sie Pflegekassen Kräfte aus dem Leasing buchen. Und jetzt ist halt der Punkt, dass er möchte, der Herr Lauterbach, dass die Leiharbeitsfirmen nicht mehr so viel Gewinn machen. Das heißt, es soll sozusagen Konkurrenz eingestampft werden und somit sollen die Preise etwas sinken. Plus die Vermittlungsgebühren dürfen auch nicht mehr da sein und auch die Pflegeeinrichtungen sollen das nicht mehr an die Kassen weitergeben, bis zu einem bestimmten Punkt nicht mehr weitergeben an die Kassen, sodass sie dann selber zahlen müssen. Ist das so korrekt?
Also das ist auch der Stand, den ich habe und jetzt ist das dann, glaube ich, sogar durch den Bundestag schon durchgegangen, meine ich, dass das schon verabschiedet worden ist. Mhm. Ich hatte das vorhin mal rausgesucht. Genau, das ist am 26.05. vom Bundestag beschlossen worden. Ja, und jetzt muss man mal gucken, wie sich das in der Theorie oder in der Praxis dann so umsetzen lässt und ob man sich damit nicht eher ganz schön doll ins eigene Bein schießt und weil das Ding ist, ich meine, wir sehen es ja jetzt schon, es gibt eine Menge Pflegeheime, die ihre Kosten nicht mehr decken können. Mhm. Was sicherlich natürlich zum Teil auch mit dem externen Personal, weil es einfach viel Geldkosten zu tun hat, aber eben auch mit den ganzen Ressourcen, Gas, Wasser und so weiter, was ja auch alles wahnsinnig teuer geworden ist. Und immer mehr Langzeitpflegeeinrichtungen melden Insolvenz an. Das kommt ja nicht von irgendwo her. Und wenn da jetzt noch obendrauf kommt, hör mal zu, du kriegst, ich meine, die kriegen eh nicht so viel, gerade die in der Langzeitpflege, kriegst du eh nicht so viel Geld für diese Kasse zurück. Die müssen eh den Großteil selber stemmen. Mhm. Entschuldigung. Wenn nicht im Krankenhaus, da hast du ja zumindest eine Rückzahlung bis dato gehabt, bis zum Tariflohn. So war das ja bis jetzt geregelt. Aber wenn da jetzt noch mehr Abstriche gemacht werden, weiß ehrlich gesagt nicht, wie Langzeitpflegeeinrichtungen das stemmen wollen. Aber ohne Personal geht ja.
Ja. Na, dann gibt es gar keine Wäsche mehr. Ja, dann gibt es gar keine Wäsche mehr. Also ich habe ja schon an Wochenenden mit Socken und Unterhemden gewaschen. Die Zeiten kenne ich auch noch. Also dann gibt es keine Bettlaken mehr, keine Bettwäsche mehr. Dann wird das
auch nicht. Du wirst ja ganze Betreuungsbetten sperren müssen, ja. Weil wenn du das Personal nicht hast, du kannst ja nicht anbieten, ich pflege deinen Angehörigen in dem und dem Rahmen und hast aber gar nicht das Personal, was das macht.
Ja, aber wie soll ich das Pflegeheim machen? Die wohnen ja da, die kannst du ja nicht rausschmeißen vor übergeben. Ja, genau. Das ist ja nicht. Im Krankenhaus kannst du halt nicht sperren, ja, aber im Pflegeheim ja eben nicht.
Und naja, langfristig wird es aber nur so gehen, weil wenn es Personal nicht da ist, was willst du machen? Also das nimmt dir ja.
Dann werden die Preise höher, ganz einfach. Die Preise werden höher für die Pflegeheime.
Ja, das wird sicher halt passieren. Ja.
Das sicherlich auch, aber selbst das löst dir das Problem nicht.
Nee, das aber wenn wir von utopisch teuer reden, müssen wir das vielleicht für die Normalos nochmal erklären. Also der durchschnittliche Stundenlohn hängt vom Berufserfahrung so ein bisschen ab, liegt beim Tariflohn durchaus bei 22 bis 26 bis 28 Euro für eine Pflegefachperson, also keine Assistenz, so im Kliniksektor. Bei 22 Euro so 20 Euro.
Brutto, ne? Also brutto bist du gerade.
Brutto genau. Bin ich, genau. Liegt im Pflegeheim, wenn wir jetzt eine Leasingkraft buchen, sind die meistens bei 60 bis 80 Euro die Stunde der Preis. Mhm. Wie viel Jenny davon bekommt, müssen wir ja jetzt nicht verraten. Nö. Aber natürlich nimmt die Firma sich da auch was und Jenny verdient meist, also man verdient in einer Leasingfirma meistens mehr als in einer Festanstellung, so über 30 Euro meistens, sodass man schon mehr verdient, als wenn man sich in einer Klinik oder im Pflegeheim anstellt, weil der zusätzlich lukrativ ist, weil ich suche mir aus, wann ich arbeite, wie oft ich arbeite und ich verdiene mehr an Stundenlohn. So, dass es ja ein riesen Rattenschwanz ist, wie man da, also,
ja, wobei, also die
Tarifvertrag endlich.
Also die Löhne haben sich für die Pflege auch schon so verbessert in der Festanstellung. Also ja. Es ist ja schon höher gegangen zurzeit. Und du darfst auch nicht vergessen, es gibt ja wirklich Schichtzulagen, die bekommt man manchmal nicht beim Leasing. Wenn du nicht alle drei Schichten sozusagen drin hast. Plus in den meisten Einrichtungen, also was heißt in den meisten, aber es gibt ja auch Urlaubsgeld, es gibt Weihnachtsgeld, es gibt diesen Krankheitsausfall oder diesen Gesundheitsbonus. Also wenn man einspringt, gibt es Geld. Wenn man gesund bleibt, gibt es Geld. Also das sind ja auch nochmal so Bonis. Also ja,
Tarifvertrag der Klinik, ja. Hm.
Genau, wenn es sowas alles gibt, dann kann man auch schon mal mit seinem normalen Gehalt nochmal 300-400 Euro obendrauf aufhaben.
Ja, aber ich wollte nur kurz erzählen, weil wir immer sagen, Leasing zu buchen ist mega teuer und dass man da mal so eine Relation hat, sozusagen, ist im Durchschnitt ist es der doppelte Preis.
Ja, im Durchschnitt ist es der doppelte Preis, genau, richtig.
Genau, und auf dem bleibt man dann ja dann halt sitzen, laut diesen neuen Plänen, aber was gerade, also ich meine, eine Klinik macht im Zweifel Betten zu oder Stationen zu, haben sie eh schon gemacht, dazwischendrin. Mhm. Egal.
Also du kannst ja nicht die Leute da draus.
Nee, weil es ja auch Regelungen gibt. Also du hast ja eine Personalbemessungsgrenze, die ja jetzt auch in der Langzeitpflege Gott sei Dank endlich angekommen ist. Also ich hoffe, dass dadurch einiges nochmal besser wird und auch nochmal Berechnungsschemata logischer erscheinen als diese Pflegestufenberechnung aus den 80er Jahren. Also diese Pflegebemessung, das ist die erste neue Personalverordnung in der Langzeitpflege, also in der Altenpflege seit fast 40 Jahren. Mhm. Das darf man auch nicht vergessen, dass da seit 40 Jahren nichts passiert ist. Dass da jetzt einiges passiert, daraus hoffe ich. Und zweitens ist ja auch der Plan der Politik und auch der Bildung, das dürfen wir jetzt nicht vergessen. Wir haben die generalistische Pflegeausbildung und wir haben die neue Ausbildung Pflegefachassistenz. Das, was ich schon erlebt habe, dieses ich bin für 100 Leute zuständig und in der Einrichtung sonst laufen nur Pflegeassistenten rum, das wird die Zukunftsmusik für die Langzeitpflege. Weil das ist doch auch der Plan, wo die Bildung und die Politik jetzt den Weg dafür geebnet hat. Zumindest bin ich davon überzeugt. Es sitzt dann eine Pflegefachkraft da für einen im Spätdienst und der Rest, die kleinen Hummeln, die da in den Pflegegängen laufen und die Bewohner versorgen, sind die Pflegefachassistenten, die ja mit der neuen Ausbildung auch wieder ein bisschen mehr dürfen, um dann damit die einzelne Pflegefachkraft zu entlasten. Die laufen dann wie die kleinen Hummeln durch die Pflegegänge und pflegen die Bewohner. Das ist die Zukunftsmusik für die Altenpflege. Davon bin ich zu 100% überzeugt. Und wenn das der Wunsch ist, dass nur noch Pflegefachassistenten alte Leute pflegen und oben im Büro sitzt eine Pflegefachkraft und macht die Doku, dann ist das der Wunsch der Politik. Da muss die Altenpflege gucken, ob sie das geil findet. Im Krankenhaus wird es nicht ganz so krass laufen, aber ich vermute, dass das so das Ziel ist, wo es hingeht, weil ich das ja selber schon mehrfach so erlebt habe. Tut mir leid, wenn ich da jetzt so negativ bin und noch heruntergezogen bin.
Ich muss mal kurz noch eine Frage stellen. Ja, also grundsätzlich wird es eh in irgendwie so eine Richtung auch in der Klinik gehen, weil in anderen Ländern ja auch schon so ist, dass du mehr Assistenz hast und wenn du jetzt italienische, spanische Pflegekräfte, die machen keine Grundpflege, die machen nur Behandlungspflege und die delegieren und die haben ganz viel Assistenz, die da auch zweijährig ist, weil die haben ja Bachelor- bzw. Diplomniveau und da ist eine ganz andere Delegationsrecht, eine ganz andere Aufteilung so und da natürlich will man da irgendwie sich so auch hin, weil man ja auch vielleicht irgendwann mal auch in Deutschland endlich mal studieren möchte, sodass das Konzept schon ein bisschen noch abgeguckt ist, denke ich. Egal. Aber ich wollte fragen, bevor ich vergesse, würdest du denn zurückgehen, wenn du einen Arbeitgeber hast, der coole Arbeitsbedingungen hat? Hier so, ich pass auf, ich habe eine Klinik, Sven, ich gebe dir ein Auto, ich sag dir hier, Mutti Dienst, alles, was du willst, kriegst du auch einen Dienstwagen, kommst du.
Wenn für mich die Rahmenbedingungen stimmen, würde ich das nicht ausschließen, ja. Also ich habe jetzt natürlich gerade mir im Standing bei meinem Arbeitgeber arbeitet, den es schwer zu toppen gilt. So für mich jetzt, für die Rahmenbedingungen, die ich jetzt für mich schaffen konnte. Aber prinzipiell, also ich würde nicht ausschließen, wieder zurück fest auf die Station zu gehen. Aber wenn ich mir angucke, wie das eben anderswo läuft, dann sind die Stationen noch nicht mal annähernd so weit, irgendwie ihren Mitarbeitern wirklich wertschätzende Dienstpläne.
Man muss so umziehen nach NRW. Da kann ich dir sagen, da geht sehr, sehr viel. Die haben aber auch eine Pflegekammer.
Ja. Siehst du, da schließt sich wahrscheinlich der Kreis auch schon wieder. Das ist, ja, ich glaube, ganz viele Arbeitgeber wissen schon um die Tatsache, dass irgendwie ein bisschen was passieren muss, aber dieses ganze Finanzierungskonzept und die ganze Anstrengung, die dahinter steht, dieses ganze über den Haufen werfen und neue Wege gehen, das ist halt nicht so populär. Das ist noch nicht hier angekommen, das ist irgendwie, das traut sich halt keiner so richtig. Oder jeder denkt, das sind so kleine Dinge, das reicht. Und mein Gott, da gibt's halt, weiß ich nicht, kriegen wir doch mal einmal im Vierteljahr einen Massagegutschein und dann ist schon gut, dann ist schon wieder alles abgearbeitet. Aber so läuft es halt nicht. Und ich meine, klar, jetzt kann man nicht sagen, dass die Leiharbeit jetzt das Paradebeispiel ist, wobei das natürlich trotzdem in der Art und Weise, wie eben Mitarbeiter wahrgenommen und behandelt werden, schon schön ist. Und genau so finde ich, eigentlich sollte Pflege behandelt werden. Nun muss mir nicht jeder Arbeitgeber ein Auto stellen. Ja, das ist überhaupt nicht der Punkt. Aber alleine, dass dieses Grundkonstrukt von flexiblen Dienstplänen endlich mal umgesetzt wird. Oder dass ich einfach gucke, wie kann ich denn meinen Mitarbeiter auch als privaten Menschen sehen, der ja auch seine Probleme hat. Und das kannst du als Arbeitgeber 2023 nicht mehr alles außen vor klammern. Das ist nicht nur der Arbeiter, der kommt, seinen Job macht und wieder geht. Die haben alle einen Sack zu tragen. Und das muss man, finde ich, als Arbeitgeber auch sehen. Du musst nicht alles lösen, aber du musst zumindest verstehen, dass es da was gibt und dass die Menschen aus ihren Lebenskonstrukten nicht immer raus können, ja, und dass sich nicht der Mensch immer nur an den Arbeitgeber anpassen muss, sondern dass da auch eine Wechselbeziehung besteht. Und das finde ich ist so eine Denke, die ist einfach
so. Na, New Work, also Start-up-Mentalität, ja, genau, muss in ein Krankenhaus, in einen ambulanten Pflegedienst und in ein Pflegeheim einziehen, weil das ist das neue Arbeitsverständnis der Bevölkerung und auch gerade die jungen Leute, also ich merke es ja an unseren Auszubildenden, na, die sind sowas von New Work, ja, und haben Vorstellungen, sagen nein, stehen mehr für sich ein, also nicht jeder, aber schon der Großteil, und die haben auch eine andere Vorstellung von Gesellschaft, sind auch anders groß geworden, denken natürlich auch nachhaltiger und so weiter und so fort, und glaube nicht, dass wir uns jetzt hier die Duckmäuse rangezogen haben, wie ich zum Beispiel früher war, noch mit Ordensschwester und weißem Handschuh, die geguckt hat, ob ich Staubwische. Und man hat nicht gespurt. Also die Generation ist nun mal leider schon ausgestorben. Und Lehrjahre sind keine Herrenjahre, ist auch nicht das Ding, was man heutzutage sagen sollte. Sondern eigentlich ist es schon so, auch dass Auszubildende heutzutage auch schon chauffiert werden müssen. Weil die können in der Ausbildung die Pflegeschule wechseln, wenn sie nicht passt. Gibt es einen gesonderten Vertrag, mittendrin können die wechseln, die an eine andere, die geiler ist, die mir noch einen Laptop gibt, die mich mehr fördert, fertig, die ein schöneres Konzept hat. Kann mitten in der Ausbildung den Arbeitsplatz wechseln, den praktischen Träger. Das wäre früher nie gegangen, nie. Entweder brichst du die Ausbildung komplett ab oder dann suchst du dir einen besseren Arbeitgeber, aber bleibst bei der Schule, weil da ist die Klasse cool oder so. Du kannst beides mitten in der Ausbildung wechseln. Naja, also was passiert, wenn in einer Klasse mehrere Leute einen verschiedenen Arbeitgeber haben? Naja, da ist mal bei dem, der der coole Arbeitgeber ist, dann auf immer plötzlich die Hälfte der Klasse. So.
Naja, aber im Endeffekt, also man muss, im Endeffekt ist ja, glaube ich, also nicht jede Entwicklung ist ja eine super gute Entwicklung, aber ich finde prinzipiell schon gut, dass die Azubis, die jetzt nachkommen, ein selbstbewussteres Verständnis von sich selber haben und das auch dafür einstehen. Das ist ja genau das, was wir gerade bei denen, die schon ganz lange im Beruf sind, eben nicht sehen. Also das ist ein guter Kontrast, den es braucht, um irgendwie was zu rocken. Und ich habe auch das Gefühl, da trifft man eher auf offene Ohren, dass eben Berufspolitik kein Beiwerk ist, sondern das, was es zu machen gilt, was wir brauchen, wo die Basis vom Beruf jetzt gerade ist. Und wenn nun haben wir den Nachteil, dass nicht so viele nachkommen, wie es bräuchte, um alle anderen irgendwie auszugleichen. Aber dieses Konzept New Work und diese Einstellung, dass ich Dinge verändern muss und dass ich auch was verlangen darf für meine Expertise und für meinen Einsatz, ist eigentlich eine echt gute, und genau das braucht die Pflege, weil Professionalität, die ist nun mal nicht, ich duck mich weg und ich nehme alles hin und ich trage alles mit, sondern es ist auch für sich einstehen und vielleicht auch mal im Gespräch in die Diskussion gehen und so weiter. Und die Entwicklung an sich gefällt mir schon, dass müssen die Kliniken verstehen, dass da eben auch noch eine Menge passieren muss und dass sie eben sonst die Leute, die jetzt nachkommen, nicht in ihre Kliniken kriegen. Das muss
man einfach es ist ja auch Gesunderhaltung im Beruf und Burnout-Prophylaxe. Und Cool-Out entsteht auch nicht so leicht, dass man dann abstumpft, wenn man mehr auf sich aufpasst. Man muss auf sich aufpassen in diesem Beruf. Und wenn ich in die Zukunft gucke, würde ich denken, sind da nur noch coole Arbeitgeber übrig, weil wir haben jetzt ein Kindsterben, was vorprogrammiert ist, wenn dieses Gesetz durchgeht, und die haben sich ja schon weitestgehend geeinigt mit der Reform, und dann werden Pflegeheime auch durch diese Leasing-Beschränkungen und so weiter und so fort. Es wird weniger diese Einrichtungen gehen. Wir werden sehr doll in den ambulanten Bereich gehen und Community Health Nursing oder Pflegekräfte beim Hausarzt anstellen, die dann Hausbesuche machen und so weiter und so fort. Also das wird schon eher passieren müssen. Ja. Und wir werden nur noch gute Arbeitgeber übrig bleiben haben. Weil der Markt wird das so reguliert, was die FDP ja immer möchte. Und das wird dann auch passieren.
Also wir werden britische Zustände bekommen, denke ich. Und auch das, was schon mal da war in den 80er, 90er Jahren, diese Community Health Nurse, die gab es ja schon mal auf dem Land. Meine damalige Mentorin hat ja diese 5-jährige Ausbildung gehabt und hat immer davon erzählt. Deshalb war mir das sofort ein Begriff, dieser neue Beruf, den sie jetzt aus dem Boden gestampft haben, den man da jetzt auch studieren soll. Also eigentlich wiederholt sich das, ne? Wir gucken immer so ein bisschen retroperspektiv oder vintage-technisch, was ist schon gelaufen, was können wir nochmal aufleben lassen. Also nicht nur die Klamotten aus den 90er Jahren kommen wieder, sondern auch die Flieger aus den 90er Jahren kommen wieder. Das kann jetzt natürlich besser sein, muss aber auch nicht, ne? Also es wird auf jeden Fall, es bleibt jetzt erstmal spannend, es ist total fluide. Ich bin gespannt, wo es hingeht in puncto Pflegekammer und ich bin gespannt, wie sich das mit der Leiharbeit echt entwickelt.
Ich habe ein bisschen trotz allem Angst vor diesen Maximalversorgern. Du hast da einen riesen Kliniken pro, keine Ahnung wie viel, für Jans Brandenburg sei jetzt mal zwei riesengroße Spezialkliniken, so nach dem Motto.
Und die meinst du, dass du zwei hast? Das wird doch bestimmt auf Quadratmeter berechnet.
Na, so wie halt oftet in England.
Die mit 200 Kilometern, ne?
Genau, riesen Maximalversorger und da ist nichts. Du fährst dann 3 Stunden, bis du nicht in die Nähe kommst.
Ja, aber guck mal, Eliane, du wohnst in, also ich verstehe das, aber du wohnst in Oranienburg und das ist nahe bei Berlin. Und
ja, also ich soll mich beruhigen.
Jenny und ich, wir wohnen in Berlin.
Nicht so lang.
Also wir haben es definitiv, also auch in London.
Aber rum meine Uckermark, da ist jetzt schon nichts.
Ja, ich weiß, klar.
So.
Ich habe jetzt gerade selfish gedacht, deshalb, also ich wohne jetzt erstmal in Berlin, ich glaube nicht, dass es für mich dramatisch ist. Aber ich weiß auch nicht, wo es sich hin entwickelt, aber es ist jetzt gerade super fluide. Die Ausbildungszahlen, die steigen ein bisschen, die Abbrecherquote hat aber wieder zugenommen, so dass am Ende irgendwie dann trotzdem nur die gleiche Zahl rauskommt an Pflegekräften. Die Verweildauer in dem Beruf hat abgenommen, also früher waren es mal 7 Jahre, die aktuelle Zahl sind zwischen 4 und 5 Jahre, dass eine Pflegekraft in der Pflege verbleibt. Also bleibt es eigentlich auch nur dabei, und das ist auch immer mein Fazit im Unterricht, Berlin muss die Pflegekammer ganz dringend testen, weil eigentlich haben wir alles probiert, außer die Pflegekammer, um zu gucken, ob es nicht doch besser wird. Um eben auch solche Diskussionen besser anzugehen, weil wir reden ja jetzt über Dinge, die passiert sind, die Herr Lauterbach oder auch Frau Paus besprochen und beantragt haben und so teilweise an der Gesellschaft schon wieder vorbeigeschifft ist. Ne? Also ohne, dass wirklich die Pflege mitreden durfte und konnte. Das haben jetzt wieder Ärzte mit entschieden. Da haben Physiotherapeuten jetzt vielleicht mit entschieden. Aber eben nicht die Pflegekräfte.
Und das ist halt, aber da schließt sich halt auch wieder der Kreis zum berufspolitischen Engagement, weil einfach in den Gremien, wo es wichtig wäre, Pflege nicht vertreten oder nur minimal vertreten ist. Alleine wenn man in die Partei schon reinguckt, hast du da, also du hast Pflegekräfte, aber es sind vielleicht 2 von allen. Mehr im Vergleich. Und das ist schon, das zeigt aber eben, da hat Pflege noch viel aufzuholen. Also wir können halt nicht verlangen, dass für uns alles gerettet und verändert wird, wenn wir selber...
Nur wir können retten. Nur wir selber können.
Genau, wir und die anderen. Weil im Endeffekt, also ich finde, es ist so ein Zusammenspiel aus allem. Zum einen Gesellschaft, die muss erkennen, dass Pflege elementar ist und eben vom Anfang des Lebens bis zum Ende des Lebens elementar bleibt. Egal, in welchen, sobald du eine Klinik betrittst, sobald du irgendwie krank wirst, spielt Pflege eine Rolle und das kann keiner ignorieren. Die Politik muss begreifen, dass das eine Profession ist, die einfach ein Standing braucht, die unterstützt werden muss.
Absolut.
Und wir selber müssen endlich mal raffen, dass wir für uns selber laut werden müssen. Und dass da kommt keiner angeritten und rettet alles und macht alles besser, sondern wir selber sind diejenigen, die für uns einstehen müssen. Und das halt in der Masse. Und wenn das eben nur 10% sind, ja, dann kommt da nicht viel in der Masse. Und dann sind wir eben in den Gremien, die es brauchen, was zu ändern, auch nicht vertreten.
Ich glaube, eins wollte ich vielleicht noch kurz einschieben, bevor du gleich deine Fallbeispiele machst.
Nee, ich wollte auch noch was sagen. Alles gut.
Ach so, okay, gut. Ich dachte, du setzt an, wir wollen noch das Fallbeispiel machen. Pass auf. Ich wollte nur kurz sagen, für so unsere netten Auszubildenden, die uns ja auch immer hören, wir sind hier die ganze Folge im Kompetenzbereich 5 unterwegs, nämlich im Berufsethos und Berufspolitik. Und deshalb ist das durchaus auch ein Thema, was bei der mündlichen Abschlussprüfung reinkommen kann. Und deshalb auch mega spannend. Und wir wollen natürlich auch appellieren. Und deswegen wollte ich nämlich auch fragen, ob du einen Appell formulieren könntest an Auszubildende.
Wir können dir auch kurz Zeit geben, wenn du willst. Weil dann sage ich meinen Satz noch, wenn du möchtest.
Sag mal deinen Satz noch.
Ja, weil dann hast du kurz Zeit zu formulieren und nachzudenken. Und zwar, ich glaube, ich werde bis an mein Lebensende Sabine Torkler zitieren. Sabine Torkler ist eine Nurse aus England, bei der haben die Anne und ich einen Kurs gemacht, ja, aber Jenny noch nicht, aber einen Kurs gemacht zum Englisch für Nurses. Und ich glaube, ich erzähle das mittlerweile fast jede Folge. Und wenn wir eine Kampagne starten mit der Pflegegreta, haben wir schon ein Motto. Und zwar, ohne uns wärst du tot. Weil das ist Sabines Haltung. Wenn die Leute reden hört, schlecht über die Pflege hört, dann auch im Zug oder sonst wo, dann steht die auf, stellt sich hin und sagt, was redest du denn für für ein Müll, ohne mich wärst du tot. Also diese Haltung finde ich genial und ich glaube, die braucht es und vielleicht mache ich da jetzt auch noch ein T-Shirt draus oder ein Motto oder sonstiges. Aber
ja,
weil das ist richtiger Stolz.
Wenn
ja, das ist richtig stolz.
Ich stolz genau. Ist halt der Brust und sage, was soll das?
Ja. Ja. Und jetzt, Jenny, hast du einen Appell?
Genau. In den letzten 1,35. ja, ich kann, also zum einen bin ich über jeden Auszubildenden dankbar, der sich heutzutage für die Pflege entscheidet, trotzdem ja doch so viel Negatives auch breitgetreten wird. Das erstmal höchsten Respekt dafür, für jeden, der die Pflegeausbildung anfängt. Lasst euch nicht entmutigen, steht für euch selber ein, für alle, die das schon so in sich drin haben, eben laut zu werden und für die eigenen Bedürfnisse einzustellen, behaltet es bei, das ist super wichtig. Und tragt aber auch in den Beruf. Das könnt ihr auf die Station tragen und vor allen Dingen müsst ihr das in euch selber beibehalten. Hm. Und berufspolitisches Engagement sollte echt kein Diskussionsthema mehr sein. Das braucht es heute. Wir wollen was verändern. Das können wir nur gemeinsam in der Masse. Also egal, wo ihr euch berufspolitisch stark macht, egal, ob der Verband, die Gewerkschaft, die Kammer, wie auch immer, aber seid dabei und nehmt teil. Und dann könnt ihr auch Teil der Veränderung sein.
Fantastisch. Sehr, sehr schön. So, genau. Also ich kann mich ja dem nur anschließen, was Jenny gerade gesagt hat. Und ich kann nur sagen, ich tue meinen Teil dafür und verbreite diese Haltung oder greife diese Haltung immer wieder in der Weiterbildung auf und ich weiß, dass Liane das in der Ausbildung tut. Also da sind wir auf jeden Fall. Da ziehen wir alle an einem Strang und machen noch alle verantwortlich für ihren Beruf. Und ja. Und das Schöne ist, es gibt eine Facharbeit zu dem Thema. Und zwar Leasing ist wie ein stummer Streik. Zeitarbeit in der Pflege, das ist eine Facharbeit, die mehrere Studierenden geschrieben haben und die haben Interviews geführt mit mehreren Pflegekräften in unterschiedlichsten Kliniken und ich habe hier ein paar Zitate mitgebracht und auch ein paar Zusammenfassungen aus der Arbeit, die total spannend sind und für unser Thema ganz wichtig, nämlich zum einen sagt eine Pflegekraft, die Fachkräfte kritisieren, dass sie vom Arbeitgeber geschaffene Rahmenbedingungen nicht mit den Ansprüchen an die zu leistende Arbeit vereinbar sind. Du bist halt der Kleinste da unten. Du musst es umsetzen. Wie, ist völlig egal. Ich sage immer, ihr gebt uns Mehl und ihr gebt uns Kirschen. Und ihr wollt eine Schwarzwälder Kirschtorte. Das funktioniert aber nicht. Ich kann euch Mehlpappe mit ein paar Kirschen drauf anbieten. Das ist zum Beispiel ein Zitat, was eine Pflegekraft von sich gegeben hat. Oder auch ein anderes Zitat ist, im Elfenbeinturm sitzen und die Männchen auf dem großen Spielfeld hin und her schieben. Ist das eine. Aber die Soldaten, die wirklich an der Front arbeiten sollen, die machen halt wirklich nur begrenzt mit. Oder da arbeite ich dann einfach so vor mich hin und muss mich nicht mit den normalen Dingen von der Station beschäftigen, wie einspringen oder bestimmte Sachen laufen nicht. Mit denen muss ich mich nicht mehr beschäftigen, weil ich nicht ein Teil von diesem Team bin. Klar arbeite ich auch mit denen zusammen und man wird auch relativ gut integriert, aber ich weiß halt, es ist egal, was da schief läuft und es ist mir dann eigentlich aber auch egal, weil ich bin dann nach einer gewissen Zeit wieder weg. Erstmal, also es sind jetzt so die ersten Zitate, die ja schon dafür sprechen, dass da eher schon noch eine negative Grundhaltung da ist bei den Pflegekräften, oder? Die wirken schon von der Art her, wie sie formulieren, ganz schön abgegessen.
Das sind jetzt Pflegekräfte aus der Leiharbeit, richtig?
Genau, richtig.
Ja. Finde ich auch. Also zum einen schwingt da viel Negatives mit, da schwingt aber auch viel Frustration mit, finde ich, darüber, dass sich eben nichts ändert, trotzdem es dieses Leiharbeitssystem gibt, aber die Rahmenbedingungen sich nicht verändern. Und das gerade das Letzte, da habe ich am Anfang genickt, also bei diesem, du arbeitest vor dich hin und hast im Grunde mit diesem Stationsalltag, der da eben vor sich hinläuft, nichts zu tun, würde ich jetzt nur begrenzt unterstützen. Also ja, prinzipiell stimmt es, weil du bist ja der Externe, der in dieses Team reinkommt, in der nach dem Dienst wieder geht. Aber gerade dann, wenn du eben auch wiederkommen willst und wenn du davon ausgehst, dass du die Menschen wieder siehst, dann bist du eben schon auch gewissermaßen Teil des Teams und kannst dich eben nicht komplett rausziehen. Was schon stimmt ist, dass du eben diese typischen Anrufe nicht kriegst, dass du dieses ganze Team-Meeting und Pipapo, was es eben fest auf Station sonst gibt, das hast du alles nicht. Aber also ich persönlich versuche schon, mich in die Station mit rein zu integrieren, in das Team mit rein zu integrieren, wenn ich da bin. Also gerade jetzt, zuletzt war ich im Langzeiteinsatz, über mehrere Monate und da bist du ja darauf angewiesen, dass es ein Teamgefühl gibt. Und ich finde ehrlich gesagt, ich möchte auch nicht außerhalb des Teamgefüges arbeiten. Es ist nicht schön, wenn ich mich von einem abgrenze und nur meinen Stiefel fahre. Klar, je nachdem, wo du hingehst und je nachdem, wie die Einstellung da vielleicht auch gegenüber der Zeitarbeit ist und ob diejenigen dich schon kennen oder nicht kennen, kann das mal so laufen, dass du schon nur deinen eigenen Stiefel machst. Aber prinzipiell, glaube ich, ist es schon für die meisten Pflegekräfte, die jetzt schon ein bisschen länger in der Zeitarbeit sind, so, dass du schon versuchst, dich in das Team mit einzufügen. Weil du bist ja A, auf die Hilfe angewiesen. Das ist ja so, gerade wenn man neu ist, braucht man diese Unterstützung. Aber auch ja generell, alleine wenn es schon ans Positionieren der Patienten geht. Ja, das kannst du alleine nicht machen, wenn du auf deine eigene Gesundheit achten willst. Da brauchst du schon den Support deiner Kolleginnen. Und die brauchen dich ja andersrum genauso. Und insofern ist das, finde ich, zielgespalten zu betrachten, die letzte Aussage. Die anderen beiden verstehe ich aber vollkommen.
Liane, wie ist bei dir?
Ich mag den Titel sehr. Also, dass Leading ja auch eine Form vom stillen Protest ist. Ja. Weil, wenn man jetzt auch so anguckt, warum geht man ins Leading? Weil die Arbeitsbedingungen nicht funktionieren, aber man trotzdem ja den Beruf machen möchte. Sonst könnte man ja auch komplett aussehen, ne? Und beim Bäcker arbeiten oder so. Das heißt ja nicht, dass man den Beruf nicht mag, sondern einfach nur, dass man Arbeitsbedingungen braucht, die auch zu seinen Lebensbedingungen passen. Studium, Familie, Kind, weiß der Geier was. Also so. Ist genauso wie Sabbatical bietet ja auch keiner an. Sämtliche Unternehmen machen das, aber in der Pflege gibt's das nicht, weil macht man nicht. So nach dem Motto, Pflegekräfte müssen ja Nächstenliebe und am besten hier tagtäglich eingetrunken sein in der Klinik.
Ja.
So. Und diese Mentalität vom Nonnentum ist immer noch drin. Ganz oft wird man da noch Züge von. Und es ist natürlich auch spannend, wenn ich einige der Zitate, da denke ich wieder, ach, da ist sie wieder. Die Pflegefachkraft mit einem Cool-Out.
Ja, das habe ich auch gedacht. Boah, das klingt total so ein bisschen schon nach Cool-Out, vor allem der eine Satz. Also da dachte ich auch so, okay. Mit den Soldaten vor allem auch, dass man sich
ja
mit
Soldaten verhalten
meint, ne? Wir sind im Krieg.
Total abgestumpft.
Genau, die am Elfenbeintisch und so, ne? Also das klingt schon sehr, sehr abgestumpft und nicht mehr offen für Veränderungen vielleicht auch, nicht mehr so flexibel. Und
das klingt, finde ich, auch, als wenn einfach dieses Wissen darum, was geht, was möglich wäre, gar nicht da ist. Weil wenn ich schon davon spreche, von Elfenbeinturm und von Soldaten, dann habe ich ja das, was dazwischen möglich ist, gar nicht mehr im Blick. Also dass ich die Möglichkeiten der Veränderung habe, dann sehe ich, dass er komplett abgegrenzt und keinerlei Verbindung mehr. Und das, finde ich, ist halt schon fatal, weil das ist eine komplett falsche Denke.
Ja, es ist auch total.
Wenn ich immer an ein Problem rangehe, dass ich es nicht lösen kann, wie soll man das denn dann noch machen? Also wer ja beim Patienten auch Vater, der hat ja auch Pflegeprobleme, also ihr Problem eigentlich nicht lösen, kann ich nicht helfen. So, haben sie Pech, so, müssen sie zusehen, wie sie klarkommen. Also man kann ja dann nicht immer so rangehen. Also
na, das Problem
ist immer der Meinung.
Das Problem wird so abstrakt dargestellt oder so groß geredet, dass man es gar nicht mehr lösen kann, weil andere sind ja schuld. Ich muss mich ja gar nicht damit beschäftigen. Ich kann es ja gar nicht tun, weil...
Nicht wie beim Klimawandel, da wären wir wieder bei der Pflegegräte.
Genau.
So sieht es nämlich aus, genau.
Das denke ich nämlich auch, ja. Dass man das Problem zu groß macht, um gar nicht erst aktiv werden zu müssen vielleicht auch.
Genau, und jetzt, um nochmal diesen Schwenk zum Klima zu finden, und dabei übersieht man, dass viele kleine Schritte auch einen großen Schritt machen können.
Ja, genau.
Und das ist in der Pflege genauso möglich, wie es in der Klimabewegung möglich ist. Und das ist halt fatal, wenn man das aus dem Auge verliert.
Ja, genau. Und das, was ich auf jeden Fall teilen kann, das hast du auch schon gesagt, Jenny, man diese Verbindung, die man dann nicht mehr hat. Ne? Also man ist ja schon ein bisschen losgelöster als Leasingkraft und das hat mir auch gut getan, vor allem so nach guten 8 Jahren gerontopsychiatrischer Pflege, fand ich das sehr angenehm. Ich war nicht mehr so erpressbar.
Ja.
Das war richtig toll. Ich konnte wirklich sagen, nö, nein, ich komme nicht. Oder nein, auf gar keinen Fall. Ich war nicht mehr erpressbar. Das war so toll.
Umso fataler finde ich aber eben auch die Formulierungen, die immer wieder durch die Politik gehen, wo dann eben Leiharbeit gegen Festangestellt aufgebiegelt wird oder andersrum festangestellt durch die Leiharbeit, eher so, wo es dann irgendwie halt, ja, keine Ahnung, wo als Pflegefachkraft, die du in die Leiharbeit gehst, hintergehst und verrätst du deine festangestellten Kollegen und so weiter. Ich denke, wie egoistisch kann man bitte sprechen? Was steht denn zuerst an erster Stelle? Ist das nicht mein eigenes Wohl? Das muss man auch ganz klar sagen, weil wenn es mir nicht gut geht, kann ich auch keinen anderen pflegen. Das funktioniert halt nicht. Also das ist halt das, was wir versuchen hier, also PatientInnen auch wieder so auf den Weg zu kriegen, dass sie für sich selber sorgen können. Das ist ja das Ziel. Und wenn ich das aber bei mir selber nicht kann und für mich selber nicht einstehe, wie kann ich denn dann für meine PatientInnen da sein?
Ja, das ist so ein Standardspruch. Also ich sage immer, wenn ihr nicht für euch selber sorgen könnt, dann seid ihr auch nicht in der Lage zu pflegen. Tut mir leid. Also dann habt ihr da nichts zu suchen, wenn ich selber auf sich aufpassen kann. Auf gar keinen Fall. Okay, ich habe noch zwei kleine Geschichtchen. Ich lese mal zuerst die nicht so schöne vor und dann zum Schluss die schönere, damit wir positiv enden sozusagen. 7 Jahre habe ich als Krankenschwester bei einer Leiharbeitsfirma in Berlin gearbeitet. Jetzt reicht es mir. Die Bedingungen waren unerträglich. Wie in der Corona-Pandemie mit mir umgegangen wurde, hat das fast endgültig zum Überlaufen gebracht. Es fing an beim Geld. Mein Arbeitgeber behauptete steif und fest, er könne nicht mehr als 20 Euro die Stunde zahlen. Ich bekäme schon das Maximum. Dann lernte ich einen Altenpfleger kennen, der im März angefangen hatte und 3 Euro mehr bekam als ich. Sie haben mich also schlecht angelogen. Dann wurde ich in einem Pflegeheim eingesetzt. Nach 2 Tagen erfuhr ich 10 Minuten vor Feierabend, dass einige Patienten mit dem Coronavirus infiziert waren. Die Firma wusste das von Anfang an, denn wir waren als Ersatz für die Pflegekräfte angefordert worden, die deswegen in Quarantäne gehen mussten. Jetzt arbeite ich fest in einem kommunalen Krankenhaus. Ich bekomme deutlich mehr Geld. Ein Tarifentgelt mit 13. Monatsgehalt und mehr Urlaub. Ich kann montags bis freitags durchgehend in der Frühschicht arbeiten und ein Wochenende Spät- und Nachtschicht, sodass ich mich gut um meinen Sohn kümmern kann. Die Kliniken haben offenbar dazu gelernt, dass sie den Leuten Arbeitszeiten bieten müssen, die zu ihrem Leben passen. Das ist echt gut. Auch sonst sind die Bedingungen besser. Ich habe direkt eine interne Fortbildung gemacht. Das gab es in den 7 Jahren Leiharbeitsfirma kein einziges Mal. Wir mussten bloß immer irgendwelche Formulare unterschreiben. Aber Schulungen haben wir nie bekommen. Und jetzt das andere, das Gegenstück dazu. Also schon fast 100% in Klammern lacht. Es hat sich auf jeden Fall verbessert. Also dadurch eben, dass ich gehen kann, wenn ich möchte und dass ich mir nicht mehr alles gefallen lassen muss. Und wenn die PDL, Pflegedienstleitung, was zu mir sagt, dann kann ich argumentieren und werde nicht klein mit Hut wie die anderen, also wie die Festangestellten, die vielleicht Angst um ihre Arbeit haben. Und wenn die PDL mir halt irgendwas an den Kopf keilt, was überhaupt nicht stimmt, dann kann ich zurückargumentieren. Notfalls rufe ich einfach bei mir im Büro an und die klären dann das. Das sind jetzt so unterschiedliche Darstellungen von Pflegekräften aus der Zeitarbeit.
Ja, zum Ersten, was du gerade vorgelesen hast, zu dem negativen Beitrag, daran merkt man eben, dass Zeitarbeitsfirma nicht Zeitarbeitsfirma ist. Es gibt die sich gut aufgestellt haben und die ein gutes Konzept fahren, wo alles durchdacht ist und wo eben solche Dinge nicht passieren oder in extremen Ausnahmefällen passieren oder wie auch immer man das darstellt. Es gibt ja wirklich mittlerweile Leiharbeitsfirmen, die sind da mehr. Das muss man ja wirklich mal so sagen. Also gerade in Berlin sehen wir das ja schon krass, dass es da echt viel Konkurrenz gibt. Und es ist ja auch so, dass wenn man sich zum Beispiel manchmal anhört, was da so für Stundenlöhne versprochen werden, dann weißt du aber eben auch, das ist ein Ein-Mann-Unternehmen, weil jeder andere könnte sich das gar nicht leisten, so einen krassen Lohn. Und dementsprechend wird auch die Organisation im Hintergrund sein. Also ich glaube schon, dass es auch Leiharbeitsfirmen gibt, wo es nicht gut läuft, wo auch die Mitarbeiter nicht gut behandelt werden und wo es eher so um den, ich scheffel aus der Geschichte, Geld-Aspekt geht. Das gibt es garantiert. Da gibt es ja auch immer mal wieder Berichte drüber. Ich weiß aber auch aus eigener Erfahrung und auch durch viele Gespräche mit KollegInnen aus verschiedenen Leiharbeitsfirmen, dass es eben auch genau das Gegenteil gibt. Also es ist natürlich furchtbar, wenn jemand so eine Erfahrung macht und wenn du so behandelt wirst und dann eben diese Ungerechtigkeit zu spüren kriegst, dass das darf weder festangestellt noch in der Leiharbeitsfirma so sein, also dass jemand so ausgenutzt wird, das ist überhaupt nicht in Ordnung. Gutes Argument finde ich, ist der Punkt der Weiterbildung. Das ist tatsächlich was in der Leiharbeitsfirma oder in der Leiharbeit generell ein sehr schwammiger Begriff ist. Generell finde ich in der Pflege ja schon schwammig, hatten wir vorhin schon mal, ne, Weiterbildung und so, das ist ja nirgendwo wirklich einheitlich festgelegt. In der Leiharbeit nochmal weniger. Also klar, du hast gewisse Standards, die du als Firma dem Kunden bieten musst. Wenn er das und das anfordert, muss er das und das kriegen und das musst du nachweisen können. Und da wird auch regelmäßig kontrolliert. Aber de facto ist es der Firma selbst überlassen, wie viel Weiterbildung sie ihren Mitarbeitern anbietet.
Also das, ja, das ist eigentlich schon so, dass Grundlage gibt.
Genau. Aber es ist so, dass das aber auch wieder sind die Firmen aber auch wieder unterschiedlich. Es gibt Firmen, die fördern ihre Mitarbeiter und die sagen ganz klar, wenn du was machen willst, dann sag es uns, wir finanzieren dir das oder wir geben dir dafür frei oder wie auch immer. Also es gibt immer eine Regelung oder beides sogar. Und dann gibt es Firmen, die sprechen das nicht an und schweigen es halt tot und hoffen, es kommt nichts und dann gibt es halt auch keine Sonderkosten. So. Und ich glaube, da ist es liegt auch ein Stück weit wieder an uns selber, dass wir sagen müssen, wir stehen für uns ein, für uns als Pflegeprofession und möchten uns weiterbilden und möchten Qualität bieten können. Und dementsprechend sind wir dann aber auch besser vermittelbar. Das muss man auch ganz klar so sagen, dass je mehr du anbieten kannst, desto besser, gerade mit der Fachquote, kannst du halt auch besser vermittelt werden. Und du wirst halt auch lieber gebucht, wenn die wissen, da ist jemand, der hat Erfahrung, der bildet sich weiter, weil die Kliniken fragen explizit auch danach und lassen sich nicht jeden quasi vermitteln sozusagen, auch wenn der Pflegemangel groß ist und sicherlich der Bedarf noch größer. Aber dieses Argument mit der Weiterbildung, das ist tatsächlich auch was, wo nachgebessert werden muss. Aber eben ja generell pflegerisch und nicht nur in der Leiharbeit. Das betrifft die festangestellten Kollegen genauso sehr wie die Kollegen in der Arbeitnehmerüberlassung.
Und ja. Die zweite finde ich auch krass, weil man da eigentlich grundsätzlich können muss, egal ob man im Leasing ist oder festangestellt, egal in welchem Pflegesetting, dass man seine Meinung äußern darf, auch gegenüber Vorgesetzten, ohne Konsequenzen zu bekommen.
Ja.
Weil wir sind in Deutschland, wir haben ein Recht auf freie Meinungsäußerung und ein Recht auf Menschenwürde und so weiter und so fort. Und wir lernen schon in der Ausbildung die Autonomie des Patienten. Ja. Und dann darf ich aber meine eigene Autonomie gegenüber vom Vorgesetzten nicht ausleben, wo ich mir denke, das ist irgendwie skurril, weil und da ist auch Krankenhaus oft dieses hierarchische Denken. So,
ja, das ist aber geschichtliche Entwicklung.
Ja,
aber ich glaube, das erlebe ich auch.
Habe ich aber auch selbst erlebt. Also ich hatte auch im Leasing eher dieses befreite Gefühl, auch aus Bürgerbühne im Team. Sollen die sich doch streiten? Ist ja nicht mein Team. So, habe mir da immer integriert, wenn dann irgendwie Konflikte waren. Weil wenn man selber im Team ist und da sind Konflikte, dann nimmt man, selbst wenn einem die Konflikte nicht betreffen, sondern man dann irgendwie nur so nebendran sitzt und sich so denkt, okay, aber dann nimmt man schon eher mit nach Hause, weil man muss ja in dem Team arbeiten.
Ja. So ist es halt, ne? Und ganz oft hast du ja in den Teams dann eben auch diese persönliche Ebene, die mitunter auch angegangen wird und die hast du als in der Leiharbeit so nicht, da geht keiner dich persönlich an, sondern höchstens dich als Leiharbeitsperson, sag ich mal, in der beruflichen Ebene. Und im Team ist das halt anders. Und diese Gefahr läufst du in der Leiharbeit halt eher weniger, dass du dann so auf so eine persönliche Ebene kommst. Klar, gibt es immer auch Ausnahmen, es gibt auch überall Idioten, das muss man auch ganz klar so sagen, aber überwiegend, finde ich, fährt man in ruhigerem Fahrwasser in der Leiharbeit, weil du einfach Rahmenbedingungen für dich selber besser strukturieren kannst und weil du einfach dich abgrenzen kannst, wenn du das brauchst. Du musst dich nirgendwo integrieren, auch wenn das egoistisch klingt. Also klar, mit den Kollegen schon zusammenarbeiten, das ist logisch, aber du musst dich zumindest in diese persönlichen Belange nicht mit einmischen. Und das ist schon auch ganz schön, ehrlich gesagt.
Ja, das kann auf jeden Fall mal entlastend sein, definitiv. Also ja. Ich habe das sehr genossen zu der Zeit und bin trotzdem eigentlich immer klargekommen in den Teams. Ja, genau.
Ja, man kann ja auch professionell sein, ohne sich eben auf diesen ganzen persönlichen Kladderadatsch noch einzulassen, der eben auch dazu gehört, wenn du fest in einem Team bist. Also das ist halt schon, da spaltet sich ja quasi die Profession quasi vom Privatmenschen ab und das ist schon eine ganz gute Sache auch.
Ja, das könnte auch, ich manchmal habe auch das Gefühl, gerade wenn ich in so kleinere Krankenhäuser komme, wo man feststellt, oh, die Teams sind schon lange unterwegs, dann hängen da so 20.000 Bilder von irgendwelchen Abenden zusammen, wo ich so denke, na, klüngelt ihr nicht sogar schon ein bisschen zu viel aufeinander rum, weil kriegt ihr das überhaupt noch hin, professionell miteinander zu arbeiten, oder ist das jetzt eher schon wie so eine Familie und ihr streitet euch morgens um das Nutella-Glas und dann wird den ganzen Tag nicht mehr miteinander gesprochen und dann leidet der Patient darunter. Also manchmal habe ich das Gefühl, dass es schon, wenn es zu familiär ist, dass diese familiären Strukturen wie zum Beispiel Streit, Neid, Eifersucht dann viel schneller aufploppen, als wenn man in einem professionellen Kontext miteinander arbeitet.
Ich finde ja generell so diese ganzen Dispute auch, was verschiedenste Dienstzeiten zum Beispiel angeht. Ich habe bestimmt auch alles schon gehört, irgendwie, wer kriegt jetzt den Mutti-Dienst und wer kriegt den nicht? Das können ja nicht alle den Mutti-Dienst machen. Und oh Gott, jetzt habe ich aber keine Kinder, warum kriege ich den denn dann nicht? Und so, da denke ich mir dann manchmal, sag mal, seid ihr denn aus der Erste hergeschwommen? Was ist denn hier los? Was ist denn das für ein Teamgefüge, ne? Und das von sowas kann man sich halt ganz gut abgrenzen, wenn du eben nicht festangestellt bist. Und das ist schon ganz schön. Also ich war ja auch wirklich viele Jahre festangestellt. Und diesen Break mal zu haben, auch das ist ja auch ein Mental Load, ein Gewissen, den du dann mitnimmst. Und da mal rauszukommen, das tut schon der Seele auch mal gut. Ja.
Ja, also ich fand das auch angenehm, aus diesen familiären Teamstrukturen rauszukommen, wo man sich auch automatisch in so eine Schublade gedrückt fühlt. Und wie das, da erinnert man sich so an richtig Familienzeit. Man hat so seinen Platz am Tisch, so und so wird man behandelt. Man kriegt sofort so ein Gefühl, wie jetzt sitzt man mit den Großeltern bei einer Familienfeier und also so erinnere ich mich auch dran, ne, dass man manchmal auch so mit Bauchschmerzen dahin gegangen ist. Und eigentlich will man doch nur professionell arbeiten. Und das könnte ja auch mal ein ganz interessanter Aspekt sein, ob man vielleicht in puncto Teambuilding und Teamzusammenarbeit ein bisschen fortschrittlicher oder anders denken muss.
Und ich muss auch sagen, und das fällt mir jetzt gerade noch als Argument ein, dass ich weiß nicht, ob das kann man glaube ich nicht generalisieren, jeder ist ja anders, aber ich zum Beispiel gehe auch einfach mit einer ganz anderen Motivation in den Dienst. Also dadurch, dass für mich die Bedingungen so sind, wie ich sie brauche, gehe ich eigentlich wirklich in den Dienst und mache meinen Job so gut, wie ich kann. Und ich glaube, wenn du aber fest angestellt bist und seit Jahren im selben Hamsterrad und sich nichts bewegt und immer schlimmer wird und die Bedingungen immer oller werden und man stachelt sich ja unter Kollegen auch zum Teil auf in diesem Negativismus, ne? Dass das einfach auch so belasten kann, dass du eben deinen Job wirklich nur noch minimal so machst, wie du musst, aber eben auch nichts darüber hinaus. Und das habe ich zumindest das Gefühl, das ist bei meinen KollegInnen in meinem Fachbereich oftmals anders. Also ich habe gemerkt, mit mir hat was gemacht, diese Veränderung. Ich gehe mit einem ganz anderen Gefühl hin und versuche wirklich in meinem Dienst das Maximale für meinen Patienten rauszuholen. Ich glaube, das könnten viele festangestellte KollegInnen, die mit mir zusammenarbeiten, auch aber ich glaube, das gibt halt nochmal so eine ganz andere Motivation. Kommt dem Patienten im Endeffekt dann auch zugute, denke ich mir.
Ja, war es bei mir genauso. Ja, also ich habe das auch, ich sage das ja immer, dass zu Liane, dass unsere Zielgruppe, die Pflegekräfte, schon eine der härtesten Pflege- oder Zielgruppen ist, die es gibt, weil wir machen was über Pflege und Pflegekräfte wollen uns in ihrer Freizeit nicht mehr zuhören. Und haben auch sonst keine Zeit. Und dann sag ich dann immer, das habe ich auch letztens mal in einem Kurs gesagt, dass sie keine Zeit haben. Und dann sagte aber ein Kursteilnehmer, ja, weil wir immer nur am Meckern sind. Und ich war so froh, dass er das gesagt hat und ich es nicht sagen musste. Und dann haben wir auch alle miteinander darüber gelacht. Aber es ist halt so, die haben keine Zeit, weil sie so gestresst und am Meckern sind, dass sie sich gar nicht mehr öffnen können für schöne Dinge, die plötzlich da sind.
Ja, und cool auch. Ne?
Ja. Ja, genau, also richtig genau. Haben wir denn ein Fazit? Also was könnten wir Herrn Lauterbach, Frau Paus, unseren Pflegekräften, unseren Azubis mitgeben zum Thema Leiharbeit, Pflegekammer? Die Anne meldet sich ganz vorbildlich.
Und Frau Fischer? Probiert, damit ich nicht dazwischen quatsch. Ich würde zusammenfassend probieren, zumindest ein Mühe mit den Kompetenzbereichen. Die Zusammenfassung.
Oh ja, dann tuck dich aus, bitteschön.
Der Kompetenzbereich 1 ist ja Pflegeplan, Organisieren und Gestalten. Und eigentlich wenden wir den immer nur auf Fälle mit Patienten an, weil wir ja Pflegeprobleme und Pflegediagnosen finden. Wenn wir den jetzt hier ausnahmsweise anwenden würden, dann würden wir merken, dass wir selber ein Pflegeproblem haben und oft überfordert sind, im Burnout, im Cool-out vielleicht sind, uninformiert sind, dass wir nicht gut gestalten unseren eigenen Beruf und dass wir hier auch etliche Sachen wie Macht und Hierarchie und all so eine Sachen und unsere eigene Autonomie für sich einstehen und so. Das sind ja sonst auch Pflegeprobleme, die ich bei Patienten finden könnte. Und wir haben auch immer wieder einen Rollenkonflikt, den man auch bei Patienten eigentlich finden könnte als Pflegediagnose. Den haben wir aber oft in unserem Beruf. Ich finde manchmal spannend, das selber auch so auf andere Fälle anzuwenden, weil es einem dann bewusster wird, dass wir selber ja Pflegeprobleme haben, die wir im Prozess finden können und die wir bei Patienten anwenden, die wir aber jetzt mal umgekehrt auch bei uns finden und auch berufspolitisch finden. Und somit müsste man ja, haben wir auch schon festgestellt, das war ja unser Fazit, wir brauchen mehr Kommunikation, da sind wir im Kompetenzbereich. Weil in sämtlichen verschiedenen Medien durch alle Altersstufen des Berufes, deswegen führt kein Weg an einer bundesweiten Pflegekammer oder Pflegekammer in Berlin vorbei, weil man nur dann alle erreicht, weil sämtliche Medien oder keine Lust, sich zu informieren oder, da drehen wir uns dann immer wieder im Kreis. Also wir brauchen mehr Kommunikation und Beratung, um überhaupt diese Pflegeprobleme wie Autonomie, Selbstfürsorge, Burnout, Cool-out zu vermeiden und auch den Rollenkonflikt überhaupt aufzulösen. Und dann werden wir im interprofessionellen Handeln tief dabei. Gruppendynamische Konflikte, ja, und so weiter. New Work haben wir ganz groß besprochen. Und dann wären wir im Kompetenzbereich 4. Da gibt es ja zahlreiches Recht. Wir haben ja das neue Gesetz zum Umgang mit Leasing. Wir haben die Krankenhausreform. Wir haben unser Berufsgesetz, also den Pflegefachberufegesetz, das neue. Und SGB 11, SGB 5 hast du nicht gesehen. Also wir haben ja zahlreiche Gesetze, die die Pflege regeln und die alle nicht pralle sind. Annette hat in ihrem Skript ganz unten hingeschrieben, eigentlich dürfte es kein Kapitalgeschäft sein. Kommen wir aber nicht drum hin, weil alle muss ein bisschen Geld kosten. Ich bin ja immer noch für den SGB 13. Gab's ja mal einen Entwurf für. Und dann wären wir an dem letzten, für den natürlich Jenny in Natura perfekt für steht, nämlich in der berufsethischen Wertehaltung und Einstellung zu reflektieren und dem Berufsethos. Und wir haben halt auch ein bisschen Berufsgeschichte gestreift. Wenn wir jetzt noch evidenzbasiert dazu nehmen würden, sagen wir noch, Annette hat ja eine Arbeit auch ausgesucht, die sich mit Leasingkraft beschäftigt hat, wo Interviews geführt wurden. Aber dass wir jetzt dafür einen Expertenstandard oder ein Assessment-Instrument haben, haben wir natürlich nicht. Aber es gibt zahlreiche Studien. Annette meldet sich schon. Mir fällt was ein. Okay, dann.
Ja, warte, Moment. Und zwar, ich arbeite ja in den Fachweiterbildungen, also ich bin ja sozusagen für Weiterbildung zuständig. Und eine Teilnehmerin will sich mit dem Leasing beschäftigen und ob es Assessment gibt, die prüfen, ob Leasing qualitativ besser ist oder nicht. Das heißt, vielleicht gibt es demnächst bald eine Facharbeit zu diesem Thema und vielleicht wird sogar ein Assessment entworfen, beziehungsweise wie eine Art kleiner Expertenstandard, was für Strukturprozesse braucht es, damit eine Leasing Kraft gut anbordet, was für Prozesse braucht es und was für Ergebnis- oder Evaluationsmöglichkeiten braucht es. Also wie so eine Art Onboarding-Assessment für eine Leasingkraft auf Stationen. Vielleicht gibt es das bald, weil eine Teilnehmende beschäftigt sich in ihrer Facharbeit damit.
Okay, aber es ist gut.
Ja.
Sehr, sehr gut, ja. Ist ja schon fast Bachelorarbeitniveau. Ist ja keine Facharbeit für eine Weiterbildung, sondern schon Bachelorniveau eigentlich. Respekt. Aber ich wollte gerade sagen noch, es gibt ja zahlreiche Studien, die belegen, dass die Pflege nicht gesund ist. Vom DBFK-Umfragen, wie zufrieden seid ihr und geht ihr aus der Pflege und wie belastet seid ihr und so weiter. Gab es ja zahlreiche Studien, genauso unsere Abbrecherquoten in der Ausbildung und wie viele in die Ausbildung reingehen und so. Da gibt es ja ganz viele statistische Daten, die wir evidenzbasiert haben, die belegen, dass es dem Beruf eigentlich nicht so gut geht. Fazit Ende. Und das müssen wir jetzt noch positivieren. Und da darf natürlich der Gast ran. Die letzten Worte kriegst du.
Das war schon wahnsinnig viel mit reingenommen. Viel fachlicher, als ich das ausdrücken könnte. Also insofern, da kann ich jetzt mal abstinken gehen. Ja, also welche Message würde ich aussenden? Also zum einen finde ich die Diskussion um die Leiharbeit so, wie sie auf dem Niveau, wie sie geführt wird, finde ich schwierig, weil dort einfach Arbeitnehmer komplett außen vor gelassen wird und es nur ums Geld geht und das ist eine Perspektive, die kann für die Leiharbeit nur negativ ausgehen, weil sie eben Geld kostet, aber sie kostet halt nicht nur Geld, weil sich irgendwer das Geld irgendwo hinscheffelt, sondern weil es eben da Bedingungen gibt, die für die Arbeitnehmerinnen besser sind und wo quasi eine Rahmenbedingung geschaffen wird, wo man sich wohler fühlen kann, wo man seine eigene Work-Life-Balance wieder aufbauen kann. Und es gab ja vor nicht allzu langer Zeit auch eine Umfrage, was passieren würde, wenn die Leiharbeit eingeschränkt werden würde oder sogar verboten werden würde. Dann war ja die mit der Frage, gehen die Leute dann in die Kliniken zurück oder nicht? Da sind 4.000 Teilnehmer aus der Leiharbeit, sowohl Ärzte als auch Pflege befragt worden und da war die Aussage recht klar. Gut, jetzt mag man darüber streiten, wer diese Studie, diese Umfrage in Auftrag gegeben hat. Das war ja der Bundesverband für Arbeit, ich will nicht lügen, BRP für Arbeitgeber in der Leiharbeit oder in der Personalvermittlung, wie auch immer. Jedenfalls aber 4.000 Teilnehmer. Die hieß Zeitarbeiterbefragung, Zeitarbeit in der Pflege und kam im April 2023 raus. Und da kam halt, ja, in welchen anderen Pflegebereich suchen würden, aber eben nicht mehr im Krankenhaus und nicht mehr in der stationären Langzeitversorgung, sondern eben komplett raus, in Unternehmen gehen würden, in die Krankenkasse oder, aber aus der direkten Pflege am Bett rausgehen. So, das war das das erste Ergebnis. Und dann kam zum Beispiel auch 11,2%, ich habe gesagt, die würden auch generell gar nicht mehr erwerbstätig tätig sein, also zumindest nicht im Pflegebereich. Sie würden komplett umsatteln, sich komplett was Neues ausdenken. Das sind halt so Zahlen, über die muss man nachdenken, wenn man so eine Einschränkung machen möchte. Die Leute gehen ja nicht ohne Grund in die Leiharbeit. Die haben da vorher wahnsinnig große Probleme gehabt. Das meine ich mit, man muss den Rucksack auf den Schultern bedenken. Mhm. Ja, und dann einfach gucken, dass die Lösung nicht sein kann, ich verbiete den Wirtschaftszweig oder schränke den massiv ein in der vagen Hoffnung, dass die Leute mir die Bude zurück einrennen und in die Kliniken und in die Langzeitpflegeeinrichtung zurückkommen. So wird es halt nicht laufen. Das zeigt die Befragung ganz klar. Und ich würde mir wünschen, dass da einfach ein größerer Dialog stattfindet, dass man eben auch die Arbeitnehmer mit ins Boot holt und nicht sagt, ich entscheide über die Köpfe hinweg und guck jetzt nur aufs Geld und auf die Krankenkassen und auf die Finanzierung und so, sondern ich guck einfach mal, warum. Und vielleicht kommt man dann jetzt vielleicht auch mal auf den Trichter zu sagen, okay, vielleicht sind es aber auch Fakten nochmal die Arbeitsbedingungen, die wir endlich mal verändern müssen, um die wir nicht immer nur drum rumreden können, sondern die wir einfach mal angehen müssen. Denn dann, glaube ich, bräuchte es diese Einschränkung gar nicht, wenn das Grundproblem nicht mehr bestünde, warum die Leute abwandern. Wenn da endlich mal wirklich neue, ne, New Work und so weiter Konzepte eingeführt würden und die Kliniken, die Arbeitgeber, die Einrichtungen mutiger wären und unterstützt würden auch, dann würde sich dieses Problem von alleine umkennen. Dann wäre die Leiharbeit wieder das, was sie vorher mal war, nämlich die Möglichkeit, eine spontan entstandene Lücke zu füllen und nicht mehr der Standard in sämtlichen Pflegeeinrichtungen.
Du fasst so ein bisschen das zusammen, was Christine Vogler sagt, nämlich, dass der enorme Anstieg der Leiharbeit ein Symptom für die Krise in der Pflege ist und dass sie ihren Ursprung in den unzureichenden Arbeitsbedingungen und im Personalmangel hat, die keine Kompensation bei einem Ausfall des Stammpersonals erlauben. Also und eben den Einbezug sozusagen der Mitglieder und den Einbezug der Mitglieder kriegen wir, da schließt sich der Kreis wieder durch die Pflegekammer. Genau. Liane, willst du auch noch was sagen? Oder eigentlich hat Jenny gut zusammengefasst, was zumindest meine Haltung ist.
Sehr gut zusammengefasst, auch nochmal was Evidenzbasiertes reingebracht. Und diesen Appell von vorhin, den können wir nochmal reinschneiden am Ende, dass wirklich jeder und vor allen Dingen die junge Generation sich einsetzen soll. Es gibt ja auch sehr geringe Beiträge, zum Beispiel beim DBFK, der kostet für Schüler und Studenten irgendwie 9 € im Monat oder so.
Und es gibt Zeitschriften dazu, ne?
Ja, auch Weiterbildung umsonst. Ja. Der DBFK macht auch für Schüler und Auszubildende Weiterbildung umsonst. Oder dass ein Tag normalerweise so irgendwie ein Kinesthetik-Grundkurs kostet sonst 300-400 € und für Schüler und Studenten kostet er dann 100 oder 120 und eine Tagesfortbildung nur 25 €. Oder. Wir haben jetzt auch wieder den Jungen Pflegekongress in Berlin am 28. und 29. September. Da kostet dann die Karte auch nur 15 €.
Ja, genau, richtig.
Und so weiter. Also man hat schon jede Menge Vorteile. Und Rechtsbeistand. Das heißt auch als Auszubildender, ich brauche Anleitungszeit, muss man die einfordern. Wie oft Auszubildende das eigentlich schon in einer Ausbildung lernen müssen, dass sie nicht einspringen, keine Überstunden machen dürfen, dass der Anleiter auch mal endlich mit ihnen Anleitungen macht. Die lernen ja schon für sich einzustehen, weil die Praxis schlechte Bedingungen hat, sodass sie ständig ja was sagen müssen, damit sie überhaupt was lernen. Oder ihre Anleitungszeit ist verpflichtend, weil sonst werden sie zur Prüfung nicht zugelassen. Also entweder man fälscht die, ja, ich hatte das, oder man sagt, nee, hatte ich nicht, ich stehe dafür ein, ich brauche das. So, da fängt es ja dann schon an, dass man das lernen muss. Und dann könnten sie beim DBFK zum Beispiel anrufen und hätten auch eine Rechtsberatung und so weiter und so fort. Ja? Also berufspolitisches Engagement beginnt auch schon in der Ausbildung.
Absolut. Ja. Ich wünschte, ehrlich gesagt, das wäre damals bei mir auch schon so gewesen, weil bei uns war Berufspolitik überhaupt gar kein Thema und dadurch hatte ich jahrelang so gar keinen Plan, was das eigentlich
ist. Ja, ist bei mir auch so. Erst als ich in den Betriebsrat gekommen bin, hat es ein bisschen angefangen, dann mit dem Studium ging es weiter. Genau, und das hat auch erst sehr spät alles angefangen und deshalb finde ich das auch sehr gut. Genau, und am Ende kann man einfach nur noch mal auf so ein Pro und Contra setzen, ne? Also es gibt Pro-Argumente für die Leiharbeit, weil das auch ein angenehmes Arbeitsgebiet ist, in dem man mal abtauchen kann, vor allem wenn man zum Beispiel studiert nebenbei oder andere Ideen hat oder spezielle Arbeitszeiten benötigt, die vielleicht ein Arbeitgeber nicht ergeben kann. Aber eigentlich müssten wir dahin, wie es Frau Vogler auch schon sagte, wir müssten Leiharbeit überflüssig machen und sollten dahin zurückkehren, dass es wirklich als Einspringen oder als Notfall gesehen wird und nicht als genereller Arbeitsplatz, wobei ich natürlich auch die Flexibilität dahinter total verstehen kann. Jenny, ganz ganz lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mitten in der Woche an dem späten Abend und dich an der Diskussion beteiligt hast und uns deine Expertise hier zukommen lassen hast. Und wir hoffen, du bleibst weiter ein Aushängeschild, aber du machst das ja schon eine längere Zeit. Deshalb bin ich da ganz positiv gestimmt, dich weiter da zu sehen und dich begleiten zu dürfen. Und wie gesagt, wir unterstützen immer gerne, leiten alles weiter und verfolgen dich auch.
Sammeln Unterschriften?
Genau. Ja, verbreiten sozusagen hoffentlich dann auch mal irgendwann eine frohe Kunde.
Ja, sehr schön.
Das wäre ganz, ganz toll. Also wir stehen da sozusagen hinter dir und unterstützen dich beziehungsweise deine Arbeit und auch die, die noch mit dir zusammenarbeiten. Ich weiß, du machst das nicht alles alleine. Auf jeden Fall unterstützen wir da sehr und freuen uns auf frohe Kunde sozusagen, genau.
Vielen, vielen lieben Dank für das sehr tolle Feedback und es war sehr, sehr nett für euch. Es hat mega Spaß gemacht, mit euch über die ganzen Themen zu sprechen. Vielen Dank für die Einladung, ist ja auch nicht selbstverständlich und ja auch, dass ihr das quasi hinter den Kulissen alles so weitertragt. Das war mir gar nicht so bewusst, dafür möchte ich auch nochmal Danke sagen, das ist auch nicht selbstverständlich. Ja, und an eure Azubis, die sollen sich das anhören, die sollen sich weiter stark machen und genau das brauchen wir für die Zukunft der Pflege.
Ja, cool. Ich habe eine letzte Frage. Ja. Möchtest du ein T-Shirt von Tatortpflege und wenn ja, welche Größe hast du?
Das ist so schön, das ist im Podcast.
Sehr gerne und ja, je nachdem, wie es ausfällt, eigentlich eine S, aber wenn es eng ausfällt, dann auch eine M.
Okay, gut.
Dann fällt eng aus.
Dann muss ich die M nehmen, da sitzt nicht ganz so die Presswurst.
Sehr schön. Schön, das freut mich total.
Ihr habt doch noch hier nach so Hashtags und so Gedöns gefragt.
Ja, ja.
Ach ja, hau raus. Das habe ich mir direkt noch aufgeschrieben.
Ja, los, leg los.
Also ihr habt ja drei Hashtags unter der Frage, warum Pflege? Da habe ich zum einen Hashtag Profession, weil das ist, was wir brauchen. Wir brauchen Professionalisierung. Wir müssen uns für uns einstellen, für unseren Beruf. Dann habe ich Hashtag Individualität, weil das sowohl für den Patienten als auch für uns gilt, weil jeder pflegt auch ein Stück weit anders. Und ich habe den Hashtag Spannung ausgewählt, weil für mich auch nach den ganzen Jahren Pflege immer noch spannend ist, weil jeder Mensch anders ist, weil jeder Kollege, jede Kollegin anders ist, jeder Umstand, jeder Tag anders ist, und das ist schon auch sehr spannend, genau.
Das ist
dann
auch.
Habt ihr noch, okay, und ihr hattet mich noch nach drei positiven Hashtags gefragt. Da habe ich zum einen den Hashtag Pflegefachkraft rausgesucht, weil der für unseren Beruf steht und weil der eigentlich selbsterklärend ist. Dann habe ich noch den Hashtag pflegende Angehörige rausgesucht, weil die Basis der Pflege in unserem Land darstellen und weil die viel zu oft vergessen werden. Und den Hashtag Pflegekammer, weil wir haben ja schon ganz viel darüber gesprochen. Ich bin absoluter Befürworter. Und für mich ist das das muss es geben in jedem Bundesland und deswegen muss das viel größer werden und deswegen Hashtag Pflegekammer. Und drei negative Hashtags habe ich auch noch. Das ist zum einen das Wort Pflegenotstand, weil das ist für mich verbunden mit Stillstand und es kann sich nichts bewegen und das ist für mich falsch. Wir haben eine Pflegekrise, aber keinen Pflegenotstand. Der Hashtag Pflegehumor, weil Humor in der Pflege grenzwertig ist und gerade wenn ich so Richtung TikTok gucke und was da alles so aufploppt, dann fällt mir ganz oft die Kinnlade runter und das hat mit Humor in meinen Augen gar nichts mehr zu tun und das ist auch sehr, sehr ethisch grenzwertig und als negativen Hashtag ist für mich tatsächlich auch noch Hashtag Pflegeheim, weil ich damit unter den jetzigen Umständen sehr viel Negatives verbinde und das so der zentrale Punkt ist, wo sich für mich Pflegekrise manifestiert und wo man am deutlichsten sieht und das ist eigentlich unfassbar schade, weil das sind Menschen, die dürfen nicht untergehen und die sind auf Pflege maximal angewiesen und sollten eigentlich alle Unterstützung kriegen, die sie kriegen können.
Ja, sehr schön.
Das Wort zum Sonntag. Wunderbar.
Doch auch sehr ein schöner cool. Ausstieg. Genau.
Wunderbar.
Im Pflegeheim, da brennt die Lunte.
So sieht's aus.
Ach, herrlich. Danke.
Gerne.
Ja, wollen wir uns verabschieden? Oder
genau, ja, also wie gesagt, wir haben uns sehr gefreut, dass du dabei bist und wir verfolgen dich weiter, wir liken weiter und unterstützen, wo wir können, um da voranzukommen. Das seht ihr dann immer auf unseren Social-Media-Kanälen, auf Instagram, auf Facebook, auf TikTok unter Tatort_der_Podcast oder Tatortpflege_der_Podcast oder Tatortpflege- der Podcast und ihr könnt uns dann auch Feedbacks hinterlassen, Kommentare hinterlassen, liked uns und dann wisst ihr auch, wann wir immer online sind, nämlich jeden Mittwoch. Bleibt dabei, stay tuned und ich sag San Francisco.
Ciao, Kakao.
Tschüss.
Achtung, Werbung, Werbung. Wer das nicht hören will, scrollt weiter, aber es ist wichtig, wichtig. Deshalb, wir machen diesmal Werbung für den Deutschen Fachpflegekongress OP-Tag 2023 am 28. bis 29. September 2023, also dieses Jahr. und ihr sollt euch natürlich auch gerne anmelden. Die Messe und der Kongress ist in einem Kongresszentrum in der Halle Münsterland in Münster. www.deutscher-fachpflegekongress.de.
Ganz genau. Und wenn ich Zeit hätte, wäre ich da. Aber Liane und ich sind genau an diesem Tag auf einem anderen Fachkongress. Aber für mich interessant, weil ich arbeite in diesen Bereichen. Neben spannenden Vorträgen hört ihr nämlich von Experten und seht eine umfangreiche Ausstellung, die an zwei Tagen exklusiv Praxis- und Industrieworkshops zeigt. Ein großes Highlight ist das Get Together am Abend des ersten Kongresstages, bei dem das 10. Kongressjubiläum gefeiert wird. Also eigentlich zwei Tage, die man nicht vermissen möchte. Und ich glaube, da gibt es gutes Essen.
Wer ist denn da so alles?
Wer da so alles ist? Anästhesie, Intensivstation und der OP und die Notaufnahme.
Ah.
Ganz genau. Und für HörerInnen unseres Podcastes gibt es 10% Rabatt. Und der Link ist in den Shownotes, der Gutscheincode auch. Aber ich wiederhole es nochmal. Es ist der deutsche-fachpflegekongress.de. Und der Gutscheincode ist, wer hätte es gedacht, Tatort 10.
Alles kleingeschrieben und zusammengeschrieben. Tatort 10 ist der Gutscheincode für 10% Rabatt. Meldet euch an zu diesem wunderbaren Fachpflegekongress in Münster.
Genau. Und wenn ihr da wart, teilt es mit uns. Wir können darüber erzählen.
Tatort Pflege.